Halo.
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 Oh. Halo. Hilfe.
Das sah so gebrechlich aus. Ich will nichts kaputt machen. Tight.
Alter.
Können wir das bitte als Intro verwenden?
Ja, herzlich willkommen zu 1024, Nummer 15. Wir haben ewig diskutiert, ob wir die Zahlen nennen, aber es sind tatsächlich schon 15 Folgen. Yay!
Yay, yay! Folge 15, das ist ein Fast-Jubiläum.
Ja, ich habe mich schon gefragt, ob man tatsächlich ein Jubiläum feiern kann.
Ich wollte mir das Cheering eigentlich für die Folge 20 oder so aufheben.
Wenn wir so weit kommen. Gerne. Ja, wie immer hier bei Johannes im Studio.
Aber der diesmal liegt ohne Johannes.
Ohne Johannes. Der liegt geknebelt im Schrank.
Im Schrank. Und wir haben überlegt, ob wir ihn bei der Hitze vielleicht in den Kühlschrank überführen wollen. Aber wir haben uns erst dagegen entschieden. Aber er wird ein bisschen laut im Hintergrund. Also könnte das noch passieren.
Ja, hier ist... vielleicht stelle ich mich einfach zuerst vor.
Hey, stell dich doch zuerst vor.
Ist das unhöflich? Ein bisschen.
Nee, eigentlich nicht. Mach es einfach.
Ja, ich übernehme wieder den Moderationspart heute. Ich bin Christoph. Hallo.
Hi.
Hi.
Na? Hey, na?
Dann haben wir noch Paul.
Hallo, Hallöchen. Paul.
Der war auch beim letzten Mal dabei.
Ja, und ich bin der Typ, der beim letzten Mal abgesagt hat. Ich habe alle versammelt beim letzten Mal, um dann irgendwie einen Tag vorher abzusagen oder so.
Ja, es war furchtbar.
Ziemlich cool. Ziemlich guter Move.
Wir haben exakt 4,5 Minuten gebraucht, um einen Ersatz zu finden.
aber ich habe den Ersatz doch sogar aufgezwungen. Ich habe ja einfach meinen Mitbewohner dann aus dem Schrank geholt und gesagt, hey Dave, geh da hin.
Ja, um das mal abzukürzen, hier ist Trommelwirbel, Fabulous.
Fabio, hi.
Fabulous. Du Scheiß.
Fabulous Fabio. Klingt wie so ein, nee, ich sag's nicht. Ich sag das nicht, weil wir sind bei 1024, wo man sowas nicht sagt.
Stimmt, man merkt, dass du wieder dabei bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer so viele lustige, unorthodoxe Sachen im Kopf, die ich sagen könnte, während mich irgendwas aufnimmt. Und wenn es mehrere Leute hören, dann muss ich mich schon ein bisschen zurückhalten. Aber ich glaube, heute kriege ich es hin.
Ich möchte noch ganz kurz was zur letzten Folge sagen.
Ja.
Ich entschuldige mich bei allen regelmäßigen Mallorca-Besuchern für meine negative, unwissende Grundeinstellung gegenüber dem Ballermann.
Hast du Flames kassiert?
Es wurde mir von einem Hörer herangetragen, doch nicht so solche Posten von mir zu geben, wenn ich keine Ahnung habe, wovon ich rede.
Oh.
Und mir wurde angeboten, er stellt sich als Mallorca-Experte zur Verfügung und wir können ihn gerne einladen und er stellt die Sache richtig für uns.
Was war denn das, was du falsch gesagt hast?
Naja, ich habe mich hingestellt und gesagt, dass es da doch bestimmt scheiße ist.
Das kannst du nicht sagen, eigentlich. Dann ist Dave sofort aus seinem Zimmer rausgekommen und hat gesagt, nein, an meinem Bierkönig lasse ich nichts kommen.
Mit seinem Bierhut und den beiden Dosen an der Seite.
Was hast du gesagt?
Ja, ich hab gehört, das alte Klischee stimmt auch, dass das Hinterland in Mallorca wunderschön sein soll.
Ich habe auch gehört, dass das Hinterland in Ibiza gar nicht so schlecht sein soll. Also meine Mutter war immer so im Alter von 15 bis 17 in Ibiza unterwegs mit ihrer Familie. Nee, sogar länger als das und meinte, das war früher halt nicht so ein Abfuckparadies, wie es heute ist.
Ihr kommt aus dem Westen, ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, sorry.
Wir sind immer nach Rügen gefahren.
Ich dachte jetzt, wir sind immer in die Tschechoslowakei gefahren. Ja, und die Hälfte meiner Familie wurde da entführt.
Oder Ungarn. Da war die Welt zu Ende. Fast.
Ja. Aber nee, ich komme
zumindest für den gemeinen Ostbürger.
Ich komme aus dem Westen, ich konnte mir das erlauben, ein bisschen Kultur mitzubekommen.
Okay. Wie war denn Ibiza damals?
Ich weiß es nicht, waren die da? Es war super schön. Laut meiner Mutter war es schön und idyllisch. Und halt nicht vollgestopft mit Clubs und Bierkönig-Imitationen. Einfach so, wie man sich Ibiza vorstellt. Einfach schön. Einfach aber so, es war sie halt
traumhaft.
Jetzt war sie halt wieder da und meinte, es sei gar nicht so schlimm.
Also ich hätte das Gegenteil
vermutet. Vielleicht müssen wir erstmal nach Mallorca fahren, so eine Real-Life-Experience-Folge drehen in Mallorca. So und dann mit unserem so Resümee zurückkehren.
Das verträgt sich bestimmt super mit dem Ton auch.
Wen hast du denn überhaupt als Experten dann anleihen können?
Na, Marty hat sich geäußert.
Ah, okay.
Das bringt es was, jetzt den Namen zu nennen für alle?
Na, der wird
einfach bringt wieder, es was, der darauf hinzuweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Ausformulierung meiner Frage? Nein.
Der Name wird einfach weggepiept.
Okay. Nein, es hat mich...
Wie ein schlimmes Schimpfwort.
Das hat doch schon mal nicht funktioniert.
Nicht wirklich, nein.
Oh, I'm sorry. Dann erzähl uns doch lieber was zur Radioaktivität im Pazifischen Ozean, Paul.
Tu das doch nicht so ab, das ist ein wichtiges Thema.
Ich habe sogar gar nicht widersprochen, dass es ein wichtiges Thema ist. Ich war eben ziemlich schockiert, als du mir das erzählt hast.
Ich habe heute im Zuge meiner umfassenden, tagelangen Recherchen bin ich auf mehrere Artikel gestoßen, dass die Firma TEPCO, die der Betreiber der Fukushima oder des Fukushima Atomkraftwerkes ist, Anfang August jetzt eingestanden hat, dass vermutlich seit 2 Jahren, also seit der Katastrophe, täglich 300 Tonnen radioaktives Wasser ins Grundwasser und damit in den Pazifik gelangen.
Das ist nicht wenig.
Was eine Scheißmenge ist.
Soll ich das gerade mal durchrechnen?
Und man geht inzwischen von 20 bis 40 Millionen Terabequerel radioaktivem Material aus, was da quasi in die Umwelt gepumpt wurde.
Kannst du das irgendwie mal in Relation setzen? Weil das ist, als hättest du jetzt irgendein Fantasiewort.
Ich kann es in Relation setzen. Man sagt, dass in Nahrungsmitteln im Schnitt 20 bis 300 Becquerel radioaktives Material mit drin sein soll.
Okay.
Was halt in der Normales? Menge schädlich ist.
Ja.
Und wir reden hier halt von 20 bis 40 Millionen Terabequerel.
Okay. Das ist tatsächlich auch eine Größenordnung, die ich noch nie gehört habe.
Das habe ich heute gelesen.
Wo?
Auf verschiedenen Seiten. Die können wir natürlich alle in die Links packen. Also ich habe mir die alle noch
Also die Leute kriegen
markiert und
ihre herzallerliebsten Quellen mit eingereicht.
Sichi.
Das ist gut. Und du hast doch irgendwas von Mutationen erklärt.
Ach so, ja. Und jetzt sind halt die Diskussionen groß über die Folgen der ganzen Sache. Und es gab schon im Jahre 2012 einen Artikel über Mutationen bei Insekten, die da aufgetreten sind. Man hat halt so bestimmte Schmetterlingsarten, die als als so quasi Anzeiger für bestimmte radioaktive Mengen gelten. Und da sind halt Mutationen aufgetreten. Es wurden Diskussionen laut über kommende Krebswellen in Japan.
Es war doch sowieso eine Diskussion, als das gerade passiert war,
naja,
dass das Krebsrisiko irgendwie unheimlich und ansteigen
es
sollte.
Es gibt auch schon Daten über Fehlgeburten, beziehungsweise, ja doch, über Fehlgeburten halt.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Also, dass innerhalb der ersten, also innerhalb dieser ersten Zeit, wo die Katastrophe passiert ist, und dann halt als Auswirkung auf die folgenden Schwangerschaften war erst die Zahl, weiß ich nicht, im Schnitt von 100 Fehlgeburten ist auf 4.300 Fehlgeburten gestiegen.
Mhm.
Und die verbinden es halt auch damit. Also alles so kleine Anzeiger. Und aber keiner weiß, was jetzt genau an dieser Pazifikküste da abgehen soll. Aber ich glaube, bei den Mengen, von denen da gesprochen wird, kann man dann auch ganz schön was erwarten.
Ja.
Ich glaube, das wird auch einfach die Zeit zeigen. Also 2 Jahre sind vielleicht ein bisschen zu kurz.
Das ist halt irgendwie vorrangig Strontium und Tritium.
Oh.
Und ich habe geguckt, Tritium hat eine Halbwertszeit von 12,5 Jahren. Also
was nicht unbedingt so viel ist.
Das ist nicht viel, aber ich meine, in 12,5 Jahren kann auch eine Menge passieren. Und Tritium ist ziemlich gefährlich.
Okay.
So. Ja, zum Beispiel in Fallujah im Irak gab es zu Zeiten des Irakkriegs, oder es wird halt momentan spekuliert, ob da nicht Uranmunition, also Leuchtspurmunition, die uranhaltig ist, benutzt wurde. Und da ist innerhalb der letzten 3, 4, 5, 6 Jahre auch die Fehlgeburtenrate und die Rate von Leuten, von Babys, die mit Missbildung auf die Welt kommen, unglaublich in die Höhe gesprungen.
Sowohl von der Bevölkerung als auch von den Soldaten, die diese Munition benutzt haben? Also bei den Nachkömmlingen von den Soldaten?
Nein, ich glaube, dabei ging es tatsächlich nur um den Irak. Ja. Und da gibt es aber auch, wenn mich nicht alles täuscht, keine wirkliche Stellungnahme zurzeit auch von der US Army dazu.
Naja, ich meine, also dass da noch was kommt, so in Sachen, weiß ich, Mutationen und Fehlgeburten, ist ja wahrscheinlich auch zu erwarten. Ne? Wir haben bei Tschernobyl das schon alles.
Ja.
Da werden ja Museen gefüllt mit.
Aber bei Tschernobyl, ich habe das auch gelesen bei Reddit World News und dann kannst du natürlich auf Kommentare klicken und bist gleich wieder beim 4chan der News quasi und lässt dir dann von irgendwelchen Verrückten erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Und da war so ein Japaner dabei, der meinte, dass die westlichen Medien diesen Vorfall in Fukushima und auch die Nachfolgen jetzt wieder zu sehr aufbauschen und dass es lange noch nicht so schlimm wäre, wie das, was in Tschernobyl passiert ist.
Naja.
Wobei das wahrscheinlich auch stimmt, weil Tschernobyl ist ziemlich krass und ist auch noch nicht aus der Welt. Ich habe irgendwie letztens gelesen, die haben damals so einen provisorischen, so einen Betonmantel drumherum ja. erstellt, der aber schon am Bröckeln ist und man weiß nicht so wirklich, wie ja. man den wieder restaurieren soll.
Ja, das Geld geht halt aus.
Ja.
Ne? Das ist ein bisschen das Problem bei diesem sogenannten Sarkophag, der da schon seit 1987...
Ich müsste das nochmal nachgucken, Fabio, aber ich glaube, dass ich heute über eine Schlagzeile gestoßen bin, die aussagt, dass die Werte von Tschernobyl getoppt wurden schon
okay.
in Fukushima.
Puh. Es gibt aber auch noch einen See in Russland, den niemand kennt.
Wo alles noch viel schlimmer ist.
Ja, ganz ehrlich. Also wenn es sowas geben könnte wie
okay.
den lieblingsverseuchten Ort der Welt, dann wäre das der sogenannte Karachay-Lake.
Erzähl uns davon.
Ein See im südlichen Ural in der Nähe der Stadt Küstüm. Nee, tatsächlich... Das hatte ich im Kopf übrigens. Nein, im Übrigen ist das eben ein See in Sibirien. Und da hat die ehemalige Sowjetunion über Jahre hinweg halt ihren ganzen Atommüll abgelagert.
Die haben einfach in den See geworfen, wie in so einer Simpsons-Episode?
So mehr oder weniger, okay. Ja, ganz genau. Das Problem ist allerdings, dass dieser See momentan halt nicht mehr existiert, aufgrund der Desertifizierung, sprich Versandung. Was also passiert ist, dass sich die radioaktiven Bestandteile mit der Erde vermischt haben und es weht halt auch manchmal ein starker Wind.
Ja, ja.
Ja.
Und dadurch haben wir dann den Salat.
Wir nicht, aber alle Leute, die ja, ja. östlich von diesem See leben.
Aber wir sind ja empathische Erstweltmenschen.
Ja.
Die sich auf jeden Fall in das Leid Fremder hineinversetzen.
Deswegen reden wir ja darüber. Richtig. Und mittlerweile, also selbst.
Warum klingt es nicht so bei euch denn?
Was? Das war komplett ironiefrei.
Nein, das war total ironiefrei.
Von meiner Seite aus.
Ich habe Mitleid mit jedem.
Aber mittlerweile ist das halt so schlimm, dass man, wenn mich nicht alles täuscht, innerhalb von einer Stunde stirbt, wenn man sich momentan in diesem See befindet. Einfach an wirklich akuter Strahlenkrankheit.
Abenteuerurlaub.
Und man fällt einfach um. Und das war's dann.
Und man kriegt nicht mal mehr diese Ghost-Krankheit, wo man 3 Tage unversehrt durch die Gegend läuft und dann einfach umfällt? Nee.
Krass. Fehlt komplett.
Okay, was wollen Sie dagegen unternehmen? Also Russland ist ja sowieso gerade ein bisschen im Ziel.
Ich glaube nicht, dass das tatsächlich zum Plan gehört, innerhalb der nächsten 50 Jahre da irgendwas zu ändern.
Ja, wahrscheinlich
leider.
Nicht.
Leider.
Aber wo wir schon gerade bei Russland sind, habt ihr ja heute sicher mitbekommen, dass Barack Obama seinen super wichtigen Termin mit Wladimir Putin im September einfach gestrichen hat. Ja. Also als würde es überhaupt nichts bedeuten. Einfach.
Ich weiß, diese Metaebene-Geschichte, ja. dass man so, dass man jetzt darüber was sagt, ist scheiße. Aber es war echt eine glorreiche Überleitung gerade.
Danke. Ich danke dir dafür.
Entschuldigung, mach weiter.
Ja, und ich weiß nicht, lag es an diesem Olympia-Ding? Nicht?
Nein.
Es lag an Snowden.
Das lag an Snowden. Ah, ja, stimmt. Sorry.
Das war doch noch Snowden. Was.
Ja, da war ja noch was. Ja.
Hast du aber das komplette Sommerloch verschlafen?
Aber es kam mir gerade wirklich nicht in den Sinn, weil ich heute gleichzeitig noch gelesen habe, dass sich irgendwie 400 Celebrities darüber echauffiert haben, was in Russland abgeht, von wegen LGBT-Rights versus Olympische Spiele. Und dass jemand, der an einem Protest teilgenommen hat, von der Schwulen- und Lesbenbewegung so stark zusammengeschlagen wurde, dass er wahrscheinlich an seinen Verletzungen gestorben ist. Hm. Man weiß es noch nicht genau, weil es irgendwie noch keine offizielle Meldung gibt, aber es ist davon auszugehen, es existiert auch ein Video dazu. Und dadurch ist diese ganze Diskussion wieder neu entflammt. Also Russland hat gerade ein bisschen Erklärungsbedarf, habe ich den Eindruck.
Ja, gerade das mit den Videos oder das mit der medialen Verarbeitung ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem in Russland. Es gibt ja dieses russische Facebook, wenn man so möchte, VK oder VK.com, für mich nicht alles täuscht.
Für das Edward Snowden doch auch angeboten hat zu arbeiten.
Ja?
Ja, ja.
Ah, das weiß ich nicht.
Oder angeboten bekommen hat zu arbeiten.
Das Problem ist aber da, also bei diesem Facebook-Pendant, dass es keinerlei kaum Regeln gibt. Und Sachen, die dort gepostet werden, werden halt nicht moderiert im weitesten Sinne. Was dazu führt, dass halt das führende, ja, Nazi-Aktivist, also nicht Aktivisten, sondern führende Nazis sozusagen, ja, auch ohne Probleme Videos posten können, wie sie Schwule und Lesben, ja, demütigen, anpissen, verprügeln, quälen, foltern. Okay.
Aber was wäre denn, wenn du zum Beispiel was Staatsfeindliches postest?
Ich glaube, 4 Sekunden, nachdem du das gemacht hast, steht jemand in der Tür wahrscheinlich.
Okay, und schlägt sich zusammen mit heftigem russischen Akzent.
Ja.
Gut.
Gut. Nächstes Thema.
Da kann man nichts machen.
Da kann man echt nichts machen, nein. Wie steht ihr dazu? Nein. Denkt ihr, die Olympischen Spiele sollten verlagert werden? Denkt ihr, es wird dazu kommen, dass die Olympischen Spiele dermaßen boykottiert werden, dass es sowieso keinen Sinn mehr macht, mit den 3 übrig gebliebenen Nationen was zu starten?
Ich weiß nicht, es wäre auf jeden Fall krass, wenn das so weit kommt.
Ich glaube es nicht.
Ich kann es mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen.
Es ist auch immer gefährlich, so Nazi-Vergleiche zu ziehen, aber bei der Olympiade damals in Nazi-Deutschland waren auch fast alle dabei.
Das stimmt. Und sie hatten alle Spaß und Schwarzer hat gewonnen beim Rennen.
Dürfte wahrscheinlich Hitler der Einzige gewesen sein, der keinen Spaß daran hatte.
Nein, der hat ja geklatscht für den, das war ja das Ding daran.
Ach, der tut doch bloß so.
Nein, die waren befreundet und daraus gab es dann für besagten Athleten noch einen ziemlich langen, kontroverse Debatte, was das sollte, wie er das machen konnte. Aber für ihn war es einfach, hey, der mochte mich, weil ich gut rennen konnte. Das war eine Simplizität in einer von Vorurteilen und Hass und Gewalt zur verseuchten Welt.
Das hast du schön zusammengefasst.
Danke.
Ich habe halt eh die Meinung, dass die russische Regierung an und für sich nicht tendenziell schwulenfeindlich ist, sondern dass es sich jetzt halt super dazu eignet, auf Wählerfang zu gehen. Weil gerade in den ländlichen russischen Regionen gibt es eben sehr, sehr, sehr viele Vorurteile gegen Schwule und Lesben.
Hiermit doch auch damit auf Wählerfang gehen. Also es wird vielleicht nicht so offen zur Schau getragen, aber gerade in den ländlichen Regionen, und ich komme von den ländlichen Regionen, ist das keine Meinung, die
schwach
vertreten ist.
Aber ich glaube nicht, dass sie ausreicht. Ich glaube, Russland ist da
also größtenteils macht es wahrscheinlich schon mal einen großen Unterschied.
Hat er mehr Potenzial dafür, den schwulen Hass heraufzubeschwören.
Ich denke einfach, dass bei uns so eine Aktion allgemein in der Öffentlichkeit auf ein bisschen mehr Widerstand treffen würde, als vielleicht in Russland. Ja. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn sich da jetzt einer gegen wehrt, auf medialer Ebene oder was auch immer, wird der vielleicht auch mundtot gemacht. So, ne?
So wie wir uns gegen Mediaspray gewehrt haben.
Ja, das Ding ist aber, dass wir dafür nicht in irgendwelche Arbeitslager gekommen sind.
Noch nicht,
ja.
Was ist außer daraus Dave eigentlich geworden?
In sein Amazon-Arbeitslager.
Ja.
Mit Dave und seinem Amazon-Arbeitslager, er ist immer noch gerne da, er hat irgendwie gesagt, ich will jetzt keine empfindlichen individuellen Daten von Dave rausgeben, aber mein Wissensstand von heute besagt, dass er immer noch dort arbeitet und dass er bald wieder Urlaub hat.
Trotz dieses Skandals.
Außerdem arbeitet er ja gar nicht im Lager, der ist ja einfach Customer Support und sitzt auf seinem goldenen Thron in einem Glaskäfig über dem Lagerhaus und erzählt den Leuten, was sie hören wollen.
So hatte ich das auch nicht gemeint, aber ist schon gut.
Ja, was aus Mediaspray geworden ist. Es wird immer noch fleißig gebaut an der Spree.
Und sie haben diese beiden Zugänge, die sie reißen wollten, haben sie gerissen?
Soweit ich weiß, zumindest einen.
Okay.
Beim zweiten kann ich nichts dazu sagen. Und mir ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen auch.
Es tut mir leid,
muss ich zu meiner Schande gestehen.
Dass ich mit Themen aufkomme, zu denen ihr nichts sagen könnt. Ich weiß, ihr habt euch beide Notizen gemacht. Aber es kommt einfach manchmal so, dann hast du ja, irgendwie, hey, was ist eigentlich daraus geworden? Ja, keine Ahnung. Danke, dass du uns den Podcast versaust.
Also es ist halt eigentlich schändlich zu sagen.
Ja, danke, dass du uns den Podcast versaust.
Gerne.
Cool.
Die Sache mit der Mauer ist halt auch schon so ein bisschen wieder vom Tisch, habe ich das Gefühl. So.
Ja, die ist ja schon seit 89 down.
Ah.
Sorry. Ja, ich wollte dich jetzt nicht so tödlich beleidigen, dass du gar nichts mehr sagst.
Du hast doch nicht mich beleidigt, du hast eine Mauer beleidigt.
Ja, okay. Was wolltest du denn sagen? Die ist jetzt mehr oder weniger zum Tisch.
Naja, dass es halt schon wieder vorbei ist und deswegen gerade ein bisschen schwer, was dazu zu sagen. Aber prinzipiell ist es scheiße, dass sie abgerissen wurde.
Denkt ihr, die Prioritäten der Leute sind falsch? Denkt ihr, sie sind zu sehr hörig auf das, was sie
bezieht? In Bezug auf das Leben?
Ja, in Bezug auf das Leben. In Bezug auf die Informationen, die sie als wichtig erachten und wie lange sie selbige für wichtig erachten.
Dann machen wir jetzt aber auch einen Fass auf mit.
Na, dann schieß mal los, Fabio. Wie ist denn deine Meinung
dazu? Meine Meinung dazu ist, dass 85% der Menschheit sowieso völlig degenerierte Spastis sind. Außer, naja, auch die Zuhörer wahrscheinlich. Und
Podcast, daher, Regel Nummer 1, immer die Zuhörer beleidigen.
Ja, und daher, gut. Ihr könnt das ja ausbiepen oder so, wir sind doch im 21. Jahrhundert, wir haben eine Menge Technik. Und es daher klar ist, dass wenn die Leute sich sowieso in Gruppen zusammentun, auch auf sozialer Ebene, dass sie auch ihre Prioritäten bezüglich der Medien falsch ordnen. Also an dem, was sie als wichtig erachten.
Okay. Ich glaube, das sehe ich in etwa genauso.
Super awkward hier, sorry.
Ja, das musste man jetzt auch aber erstmal sacken lassen,
ja, auf
was
jeden.
Du gesagt hast.
Du fängst halt immer so an, übelst den Scheiß zu labern und ein bisschen zu übertreiben und dann doch noch so eine halbwegs ernst gemeinte und sinnvolle,
nee, das war schon komplett
Info ernst, nebenbei rumzubringen, was es halt schwer macht, sich nochmal zu konzentrieren.
Also mein Redefluss verwirrt dich quasi. Ich sollte lieber sofort ernst anfangen und ernst weitermachen und auch ernst aufhören.
Und dann vielleicht mit einem Witz enden, aber ansonsten nicht.
Also sage ich so
mit der Punchline.
Mit der Punchline.
Aufklärung ist der Ausweg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und dann hänge ich hinterher, ein Kerl kommt in eine Bahn.
Treffen Sie zwei Priester.
Ein Kerl kommt in eine Bahn. Sorry.
Kein Problem, kein Problem.
Moneyboy wird sein neues Album. Swag.
Scheiße. Das geht mir tatsächlich zu schnell. Lass uns nochmal zurückspulen.
Okay, du bist.
Ja.
Das war der Zurückspulen-Effekt. Besser gekommen ist leider nicht schön.
Also du fragtest, ob die Leute tatsächlich ihre Prioritäten falsch ordnen.
Ob die Leute zu hörig sind, ja.
Also, ja.
Ja. Willst du das weiter ausführen?
Gut, dass wir dafür nochmal zurückgespult haben, Chris.
Ja, ja, ich muss gerade auch erstmal meine Gedanken ordnen. Ich war ein bisschen abgelenkt von Moneyboy.
Ey, Paul kann uns doch irgendwas erzählen, so eine Notiz, die er sich noch aufgeschrieben hat und währenddessen macht sich Chris
Gedanken. Ich habe mir nichts aufgeschrieben und ich will mir eigentlich auch dazu Gedanken machen.
Dann werden wir jetzt einfach still hier sitzen oder nein, ich summe euch irgendwas vor, während ihr euch Gedanken macht.
Wir können doch unsere Gedanken laut äußern.
Ja, okay, mach das mal.
Aber letztendlich stimmen wir dir mehr oder weniger beide zu, deswegen ist es auch ein bisschen irrelevant so.
Das überhaupt in den Raum zu stellen, ja, okay.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass Medien auch nach wie vor trotz den Zeiten des Internets immer noch meinungsgebend sind,
ja,
und meinungsbildend und nicht mehr eben nur diese Gatekeeper-Funktion haben. Also haben sie natürlich auch.
Ja.
Aber ja, meinungsbildend. Das heißt also, Leute orientieren sich daran, was die Medien ihnen sagen und bauen darauf ihre Meinung auf.
Es war eigentlich auch nur ein kurzer Einwurf.
Gut, dass ich auch noch meinungsbildend erklärt habe gerade.
Das macht nichts. Es ist viel schlimmer, wenn du danach darauf hinweist, weil dann weiß jeder, dass du komisch und awkward bist und dass du einfach so Sachen in den Raum stellst und dann aus Verlegenheit irgendwas dranhängst.
Ja, aber das gehört auch zum Spiel. Wir lernen ja noch.
Ja, eben.
Wir sind ja nichts anderes als eine Podcast-Krabbelgruppe
momentan. Richtig, Folge 15 mit der Krabbelgruppe um Johannes Weißenthal. Das Ding ist ja, wir sind eine komplett neue Konstellation hier und ich denke, wir haben auch noch nicht so gesprochen, zumindest nicht unter dem 1024-Banner. Und Johannes schaut mich auch die ganze Zeit sehr richtend an. Oder er ist einfach nur aufgeregt.
Ja, willst du das Konzept vielleicht nochmal kurz erläutern? Was hat sich denn verändert?
Was sich verändert? Also das hat ja ursprünglich damit angefangen, dass wir uns auf freundschaftlicher Ebene mit Dave und Johannes treffen. Und dann quasi, eigentlich ging es darum, eine Selbstdarstellungsplattform für Johannes zu schaffen, auf der er sich so krass wie möglich ausleben kann. Und dann hat er sich zwei Dumme hingestellt, die so socially awkward sind, dass sie nichts dazu sagen können, sprich David und mich. Und jetzt haben wir uns noch zwei Leute dazu geholt, die so halb im Leben stehen. Und sie versuchen jetzt quasi unsere Awkwardness auszugleichen, damit wir in den Mainstream vordringen können.
Wir haben aber auch durch lauter Knebelverträge durch Johannes überhaupt keine andere Wahl, als uns dem zu fügen.
Richtig. Wir werden nicht mal bezahlt. Nein. Wir machen das umsonst.
Wir haben es geschafft, innerhalb von 4,5 Minuten unsere Seelen zu verkaufen. Ja.
Nur sitzen wir hier. Es hat nur 4,5 Minuten gedauert, ja, bis er euch in den Vertrag.
Das ging recht schnell.
Boah.
Und jetzt steht er hier, ausgebrochen aus dem Schrank mit seiner Schrotflinte.
Wir standen ja eben
drückt sie uns auf die Brust.
Wir standen ja eben noch am Falafelladen und haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir unser Projekt, unser Baby nennen. Und jetzt ist es einfach eine Fehlgeburt und wir wurden von Johannes Sippe übernommen. Aber ist okay.
Aber es macht uns Spaß hier.
Ja.
Hilfe! Okay, das reicht jetzt aber
das
auch.
War's, das war's.
Können wir jetzt bitte mit Moneyboy weitermachen? Dankeschön. Also.
Ich habe letztens mit zwei Freunden von mir gewitzelt und daraus ergab sich eine Wortkonstruktion namens Spaghetti Bolognese anstatt Spaghetti Bolognese, was einfach Humbug ist und nicht lustig. Und ich sehe zufällig, dass Moneyboy sein Album genau so genannt hat.
Okay.
Und das hat mich ein bisschen stolz gemacht, weil ich denke, wenn Moneyboy diese Idee hat, dann muss es schon Garant dafür sein, dass es eine gute Idee ist, oder? Ich meine, wenn er vor allem das Album so nennt, er wird ja nicht so viel rausbringen davon. Und jeder Albentitel hat Signifikanz für sich.
Ich wollte gerade das Gegenteil behaupten und sagen, dann brauchst du doch nicht so stolz drauf sein auf den Einfall.
Das dachte ich eigentlich auch gerade.
Aber ja. Ich mache das Gegenteilige draus, weil das Glas für mich halb voll ist.
Das wird... Ja, danke. Ich bin die ganze Zeit mich am Bedanken hier aufgrund deiner...
Meiner Weisheit?
Ja, ich habe nach dem richtigen Wort gesucht.
Okay, dann...
Ja, das heißt jetzt also, er bringt ein neues Album raus. Wann denn?
Ich glaube, er hat es schon raus. Ganz ehrlich, ich verfolge meine Beine. Ich wollte nur kurz diese Anekdote zum Besten geben. Und mich feiern.
Jetzt hast du dich geoutet.
Jetzt habe ich mich geoutet.
Was sind die besten Tracks?
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne immer noch nur Turn den Swag an. Mach den Swag an. Ich weiß es nicht mehr. Was auch immer er als erstes gemacht
Turn
hat.
Turn den Swag an.
Wo er auf diesem Basketball-Court stand und dann bei der Bank. Und dann war er irgendwie in einer Tiefgarage neben einem Auto, das
du kennst dich aber doch ganz schön gut aus.
Ja, das war das erste Video. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, deswegen merke ich mir alles.
Gibt es da nicht bestimmt auch noch so Perlen wie der Swag heiligt die Mitte oder ähnliches?
Ey, der Swag heiligt die Mitte ist ziemlich gut. Vielleicht kannst du ihm eine E-Mail schreiben oder sein Twitter-Freund werden. Es gibt so eine Deutschrap-News-Plattform, die heißt meinrap.de und da gibt es jede Woche so eine Kategorie, die absurdesten Moneyboy-Tweets. Also falls ihr mal Input sucht von einem wirklich weisen Mann, dann könnt ihr da vorbeischauen. Ja, ja.
Okay.
In schlechtestem Deutsch und überhaupt keinen Sinn ergeben.
Aber das wundert mich eigentlich. Soweit ich weiß, hat er irgendwas mit Medienmanagement studiert in Wien,
ja,
oder?
Ja, hat er.
Braucht man nicht eine gewisse... Okay, es gibt halt kein NC in dem Sinn in Österreich.
Ey, ganz ehrlich.
Aber man braucht so eine gewisse Grundintelligenz, sollte man meinen.
Aber das Ding ist halt, ich denke mir immer, selbst wenn er jetzt irgendwie Atomphysik als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen hätte, wenn du sowas...
Vielleicht hat er das auch und ist direkt danach nach Japan gegangen.
Aber wenn du so ein Projekt wie Moneyboy...
Entschuldigung.
Und die Attitüde, die damit verbunden ist, so lange durchhältst... Und dann nicht dran rüttelst, dann bist du schon ein bisschen wahnsinnig, oder?
Ich muss aber
so ein
auch
bisschen
ganz ehrlich sagen,
Method Acting.
Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt dumm ist, nur weil er halt was Dummes macht, aber er ist halt.
Siehe MC Fitti.
Siehe MC Fitti. Er hat halt gemerkt, dass er damit irgendwie halbwegs erfolgreich sein kann.
MC Fitti war doch einfach nur irgend so ein Designer, oder?
Nein, der war.
Kannst du mal kurz ruhig sein?
Sorry.
Lass mich erst Paul zu Ende den Gedanken.
Er hat halt gemerkt, dass er damit halbwegs erfolgreich ist.
Ja.
Und jetzt zieht er das halt auch durch, so. Ich meine. Und ab einem gewissen Punkt sind dann wahrscheinlich noch Leute an ihn herangetreten und haben gesagt, jetzt zieht es auch durch. Und ich glaube nicht nur, weil er so aussieht und hat so redet, ist er auch dumm.
Aber ist er erfolgreich? Hat Moneyboy Fans?
Schon, oder?
Ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Wie das Ding ist ja eben, und das wird, denke ich, auch McFitty oder MC Fitty passieren. Du hast ja diesen Hype und der geht eine Zeit lang super gut, weil alle gerade auf dieser Welle schwimmen. Aber die Trends, gerade in Berlin und diese, also MC Fitty nehme ich jetzt heran als Berlin-Beispiel, schwanken so schnell um, dass du dann wieder out bist und irgendwann will keiner mehr den Übergewichtigen mit Vollbart und Sonnenbrille sehen, der aussieht, als wäre er irgendwie von einem 12-Jährigen eingekleidet worden.
Der ist nicht fett.
Der ist nicht fett?
Nee.
Noch nicht.
Naja, aber er ist schon ein bisschen so...
Er
macht so einen behäbigen Eindruck.
Das machen, glaube ich, die XXL-T-Shirts.
Das kann auch sein. Auf jeden Fall feiere ich ihn nicht. Es tut mir leid.
Ja, es sei verziehen. Nein, ich glaube, er war vorher Elektriker, also ausgebildeter Elektriker, ist dann irgendwann zum Bühnenbau gekommen.
Aha.
Hat nebenbei die ganze Zeit gerappt und irgendjemand kam auf die Idee, dass er doch das Ganze vielleicht professionalisieren sollte.
Vielleicht macht er ja neben dem ganzen MC-Fitty-Scheiß auch noch irgendein anderes Projekt und ist eigentlich ein super krasser Typ.
Ich glaube nicht.
Wissen es bloß nicht.
Das wirft unglaublich viel Kohle ab momentan.
Ja,
das glaube ich. Ja, ich meine so privat.
Also wird dann viel gesponsert.
Er kriegt
ein Auto gestellt.
Wenn er halt als MC Fitti nicht mehr am Start ist, bringt er auf einmal das Überalbum und stellt Wu-Tang Clan in Schatten oder was.
Naja, das Ding ist aber auch, dass selbst bei den Texten, die er schreibt, die ja zugegebenermaßen durchaus catchy sein können, nur Ghostwriter hat.
Boah, also, aus welcher Quelle nimmst du das?
Das wird sich später in den Shownotes finden.
Das ist aber so. Der Ghostwriter.
Okay. Ich bin eigentlich MC Fitti.
Nee, findest du die Texte so catchy?
Weil nicht um den Texte. Also wenn dann das erste Lied, dieses 30 Grad, was letztes Jahr rauskam.
Das habe ich auch gehört.
Das ist ein unglaublicher Ohrwurm.
Findest du?
Finde ich.
Okay. Weil ich habe das halt
beim
gehört
Rest und nicht mehr.
Für mich waren das nur so Wortaneinander. Also es ist alles so Wortaneinanderreihungen, aber es war halt, es hat auch so abgehakt vom Flow her.
Ja, und es reimt sich auch nicht. Nicht, dass das dazugehören sollte, immer, aber ja.
Ja. YOLO, mach ein Picture mit Insti in der Bahn, aber ich wollte eigentlich noch mal zahlen. Keine Ahnung.
Ach, du bist MC Fitti.
Ich bin MC Fitti. Verdammt. Ja.
Yeah, boy.
Yeah, boy. Ich hole mir immer meinen... Hat der nicht so einen roten Bart? Ist das nicht so ein Halb-Ginger?
Oh Gott.
Ich Ginger ist politisch unkorrekt, Mann.
Echt?
Ich glaube schon.
Nein, das ist nicht.
Ich glaube schon.
Nein, das ist nicht.
Ich glaube schon.
Red-colored people.
Okay.
rot pigmentiert.
Leute mit besonderer Pigmentierung. Jetzt denken alle, ich rede über Schwarze. Okay, Leute, ja, die so aussehen, ja. Ist MC Fitti nicht einer von den Leuten, die aussehen wie Ron Weasley, nur älter?
Na, nein.
Mein Gott, nein. Ey, was seid ihr eigentlich für ein jede News-Abteilung, die ich sehe, da haben alle ihre Laptops und sind immer ganz geschäftig wie so Trolle. Und wenn es darum geht, ein Foto von einem Fitti,
du hast nicht ganz
dann
unrecht.
Schmeißen sie dir ihr iPad ins Gesicht und sagen, hier, so sieht er aus.
Okay, es ist dunkelblond.
Sein Haar ist dunkelblond.
Würde ich jetzt sagen.
Und er ist so abartig hässlich. Ja, ist ein Wilder.
Der Witz ist auch, also man muss ja dazu sagen, dass er hier in der Nähe wohnt.
Ich habe ihn auch schon mal rausgehört.
Ja, ja. Erwischt, ja. Hast du ihn mit Brille gesehen?
Ich habe ihn mit Brille gesehen.
Ich habe ihn nämlich neulich ohne Brille gesehen und ich habe ihn Natur gegeben, nur am Bart erkannt.
Lass mich raten, er hat keine Augen in den Sockel, sondern ist einfach Haut drüber gewachsen.
Er sieht ein bisschen aus wie ein Maulwurf. Ja,
ja, es ist
leider. Nein, er hat tatsächlich normale Augen, wie normale andere Menschen auch.
Okay.
Aber dieses Gesamtkonzept, also Brille, Bart, Mütze, wenn das nicht mehr vollständig ist, wird's.
Dann bröckelt es schon an der
exorbitant schwerer, ihn zu erkennen. Okay.
Ja, und das ist es halt genau. Das ist,
weil selbst wenn er jetzt nämlich von heute auf morgen keinen Bart mehr hätte, würdest du ihn nicht mehr erkennen.
Ist euch mal aufgefallen, auf welchem Niveau Star-News-mäßig wir uns gerade bewegen?
Ja, auch dieses gesellschaftliche Maul will gefüttert werden.
Ja, auf jeden Fall.
Herzlich willkommen bei RTL Explosiv.
Mein Name ist Frauke Ludowig.
Da habe ich auch neulich irgendwo im Internet jemanden gefunden, der mal... Ich glaube, es war irgendwie bei gutefrage.net,
ja.
Ohne jetzt Weichwerbung machen zu wollen.
Ja, du solltest nicht zu akademisch werden, aber ja.
Machen. Ja, hatte irgendjemand gefragt, wie diese, wie die Frau Ke Ludewig, also ja. Frau, Ke Ludewig mit Vornamen heißt.
Haha.
Nun gut. Ja, man kann nicht mehr viel dazu sagen, außer... vielleicht kann man noch den Bogen schlagen zu den 85% deiner Meinung nach der Weltgesellschaft.
Ey, vielleicht sind es viel mehr. Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht darauf einigen, dass es weniger sind.
Aber ein Großteil davon dürfte sich bei YouTube in den Kommentaren rumtreiben.
Das kann sein.
Auf jeden Fall.
Ja.
Nein. Ich denke, das Problem ist einfach, dass die Leute, weil wir ja alle Individuen... Nein, jeder hat so seine eigene Auffassung der Welt. Und je nachdem, wie gut das kollidiert, kommt man halt mit anderen Leuten... zu Recht oder eben nicht. Das heißt, die Leute, gegen denen gegenüber ich kritisch bin, sind wahrscheinlich auch kritisch mir gegenüber, etc. Das heißt, es gibt sowas. Es gibt diese Kategorisierung, wie ich sie vorgeschlagen habe, als ich davon sprach, dass 85% der Leute nicht meine Freunde sind. Die gibt es eigentlich nicht. Das sind vielleicht meine besten Freunde, und ich habe sie noch nicht kennengelernt.
Ja, es gibt für jeden Topf.
Es gibt für jeden einen Topf einen Deckel.
Oder mehr. Oder
drei mehrere. Meiner Deckel sitzen hier.
Süß auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Können wir uns jetzt über was anderes unterhalten? Ich schäme mich.
Können wir gerne machen. Was haben wir denn noch auf unserem hochprofessionellen Notizenzettel?
George Takei hat sich zu Wort gemeldet.
Wir kommen auch nicht weg von dem Boulevardthema. So
ja, richtig. Und verurteilt das. Nein, wir sind doch gleich wieder beim Politischen. Ja, da kommt wieder was für euch Soziologiestudenten da draußen. Hat die Olympischen Spiele in Russland gescholten. Oder hat vielmehr Russland dafür gescholten. Wie sie mit Schwulen und Lesben umgehen.
Ja. Zu Recht.
Ja.
Hat nicht auch irgendjemand von den russischen Offizieren, wahrscheinlich auch, Offizieren? Aber ich meinte Offiziellen, ja, gesagt, dass sich schwule und lesbische Athleten aus anderen Ländern nicht wundern sollen, wenn sie...
Also wenn sie verhaftet werden?
Ja, ja, und wenn sie paraphrasierend auf die Fresse kriegen dafür, wie sie sich darstellen.
Ja. Ja. Das Ding ist ja auch, dass irgendwie jetzt seit 2 Wochen oder so, einen Monat, irgendwie dieses Gesetz raus ist, dass jede Art von schwuler, in Anführungszeichen, Propaganda in Russland geahndet wird.
Ja.
Und aber das eben auch auf Touristen zutrifft. Und ich habe vor 3 Tagen oder so war die Bloodhound Gang, an die erinnert ihr euch vielleicht, in Russland und sind da aufgetreten. Und vielleicht wisst ihr, dass das Bühnenprogramm der Bloodhound Gang gerne mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Und Evil Jared, der die Fahne hochhält für Deutschland als Berlin-Bürger, hat sich die ukrainische Flagge gekrallt und sie sich in die Unterhose gestopft und einmal durchgezogen und darf jetzt für die nächsten 5 Jahre nicht mehr nach Russland.
Okay.
So viel dazu.
Geht das nur für ihn oder geht das für die gesamte Band?
Nee, das geht nur für ihn, weil er der Einzige war, der das gemacht hat und die anderen haben...
Aber dieses Gesetz, halt, was du angesprochen hast, mit der Ahndung von...
Schwuler Propaganda?
Genau.
Ja.
Das soll doch jetzt dann für die Olympischen Spiele aufgehoben werden.
Wirklich?
Ich glaube schon.
Sowas hatte ich auch Leuten gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt durch ist. Oder ob das tatsächlich durchgeht.
Naja, aber
es
stand auf jeden Fall zur Debatte. Ne?
Ja, ich denke halt, das wird schwer, halt, das irgendwie zu kontrollieren.
Weil halt aus Russland diese Äußerung da kam, mit dem die schwulen Sportler brauchen sich nicht wundern, wenn sie auch die Fresse bekommen.
Hm. Ja. Aber ich meine, so ein Gesetz kontrolliert ja in dem Sinne nicht das Volk.
Ja, natürlich.
Weißt du, wie ich meine? Also die Reaktion des Volkes.
Da geht es ja auch ein bisschen ums Prinzip, ganz ehrlich. Uns geht es doch auch nur ums Prinzip, oder?
Dass wir unsere liberalen Prinzipien allen anderen aufdrücken wollen?
Nein, aber ich meine...
Na, so sehen die es ja
mal, aber im Grunde genommen. Wir hören doch nur davon und wir stellen uns doch jetzt hin, aufgrund dessen, dass wir wissen, okay, da werden Leute auf der Straße zusammengeschlagen, weil sie sich durch einen Button oder was weiß ich, also halt öffentlich schwul bekannt haben.
Mhm.
Und wir finden das furchtbar. Und deswegen sagen wir aus Prinzip so... Also weil es uns halt ums Prinzip geht, so, das ist scheiße und wie können die das nur machen? Aber ich meine, wir haben ja jetzt keinen direkten Bezug dazu, oder nicht?
Natürlich nicht, aber man kann sich doch als empathisches Lebewesen irgendwie da reinversetzen.
Naja, meine ich doch.
Ja. Aber ist doch gut, oder? Dass die Leute ein bisschen Flagge bekennen und rund um den Globus.
Natürlich.
Gott, ey, Paul.
Bist bescheuert, ey.
So. Das war's.
Fabio ist der Einzige, der noch da sitzt.
Alle ja,
dann gehen in den Feierabend.
Sind langsam nach Hause gegangen und machen sich das Bier auf.
Ja.
Also.
Cheers.
Cheers. Komm. Klack.
Ach, schön. Ja, wann sind da eigentlich die Olympischen Spiele? Ich fühle mich jetzt mit, also demnächst, dieses Jahr noch.
2014, oder?
2014. Also ein bisschen schändlich auch, dass ich das nicht weiß, aber
hey, es gibt.
Ich fand Olympische Spiele noch nie sonderlich spannend.
2000.
Außer Hammerwurf. Hammerwurf ist super.
Wieso gerade Hammerwurf? Was fasziniert dich am Hammerwurf?
Ich glaube, es war nicht ernst gemeint.
Vielleicht aber schon.
Gibt es denn wirklich keine olympische Disziplin, wo ihr einschaltet und denkt, hey, das ist wirklich cool, das schaue ich mir an? Speerwurf zum Beispiel, ich war immer großer Speerwurf-Fan.
Nein. Ich hatte aber bei YouTube mal dieses Video gefunden, wo jemand von dem Speer getroffen wurde, der geworfen wurde. Aber er wurde jetzt nicht in dem Sinne durchlöchert, aber das Ding ist irgendwie in seiner Wade stecken geblieben oder so.
Und oh,
das
ja,
sind
ja
diese, diese massiven, ja, Edelstahl wahrscheinlich nicht, Aluminium oder irgendwas.
Edelstahl. Eisen.
Adamantium.
Heftig.
Kannst du bitte ausreden?
Achso, wer? Ich?
Hast du nicht erzählen, wo der Speer gesteckt hat?
Achso, ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja,
der war das
in der Wade stecken geblieben. Oder im Oberschenkel.
Okay. Und nur deswegen guckst du die Olympischen Spiele, weil du darauf hoffst.
Nein, das war so eine kleine.
Ist wieder jemand umgekommen.
Das war so eine, aber ganz ehrlich,
das war so eine kleine Side-Note gerade.
Ach so, nicht
irgendwie. Du freust dich beim Hürdenlauf bestimmt auch immer, wenn jemand hinfliegt, oder?
Ja. Wenn alle Knochen und Gelenke brechen. Das sind meine Highlights.
Ich warte darauf, dass beim Figure Skating einfach sich irgendjemand den Kopf aufschlitzt mit seinen Dings.
Das sind aber die Winterspiele auch, oder?
Ja, stimmt, das sind die Winterspiele. Fuck. Das ist aber wirklich mal passiert. Meine Mutter hat das live gesehen. Schade.
Also was Ähnliches habe ich auch schon gesehen. Nicht nett, nicht nett. Aber ich saß mal mit Usain Bolt, falls sich noch jemand an ihn erinnert.
Übrigens, ja.
Der schnellste Mann der Welt.
Der schnellste Mann der Welt.
Ja, mit dem saß ich mal im Flugzeug. Was? 2009 im Sommer.
Nein.
Verrückt.
Ist er vor dir weggerannt und war super schnell?
Nein, nicht ganz. Er saß aber direkt vor mir. Und irgendjemand, also einer meiner Mitreisenden meinte, dass hier, das ist doch Usain Bolt. Meine Reaktion war auch, wer? Witzigerweise hatten wir aber, wie es öfter mal so üblich ist im Flugzeug, eine Zeitung dabei. Mhm. Und weil halt direkt die Winterspiele vorbei waren, hatten wir natürlich auch ein fast lebensgroßes Bild von Usain Bolt in der Zeitung auf der Doppelseite und konnten dann direkt hinter ihm vergleichen. Das hat sich rausgestellt, er war es wirklich.
Ihr hättet es ausschneiden müssen und einem von euch aufs Gesicht kleben.
Und wenn, ja. wenn er denkt, dass es ein Spiegel ist, dann wäre er es gewesen, oder wie?
What the fuck? Was ist los mit dir?
Ich habe gerade den Sinn nicht verstanden, warum ich mir sein Gesicht aufkleben soll.
Um ihn einfach zu mindfucken, ist es nicht. Ach komm.
Da reden wir jetzt ein bisschen an.
Könnt ihr euch mal bitte wieder vertragen?
Ja, okay.
Hey. Du hast mir nichts zu sagen.
Was hast du denn noch alles
auf was ich zu tun habe? So? Der künstliche Burger.
Ey. Wollen wir erstmal eruieren, wer in diesem Raum Fleisch ist und wer nicht?
Das sollten wir Fleisch.
Ja,
okay. Das sollten wir Fleisch.
Dann gehen wir jetzt einfach Reihe um entgegen des Uhrzeigersinns und wir fangen mit Chriso an. Chriso, isst du Fleisch?
Ja, tue ich.
Isst du gerne Fleisch?
Hin und wieder,
was ist das, was dich am Fleischkonsum am meisten fasziniert?
Ist das deine Frage als überzeugter Vegetarier? Oder Veganer sogar?
Das wollen wir jetzt komplett außer
Acht lassen. Du bist also Veganer, okay.
Nein, ich bin Vegetarier.
Nein, ich finde, man
sollte... Aber ich bin auch kein Vegetarier, der jetzt ultra tierbewusst ist. Ich denke einfach, es ist aus gesundheitlicher Sicht ein guter Schritt, im komplett verseuchten Jahre 2013 zu sagen, hey, Fleisch aus der Großstadt in Berlin, wo du um keine Ecke kommen kannst, ohne nicht befürchten zu müssen, von Abwassergeruch getroffen zu werden. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, kein Fleisch mehr zu essen. Auch angesichts des Umstandes, dass Antibiotika im Fleisch immer mehr vorkommt. Das aber ich will jetzt nicht mit der Propagandakeule anfangen, sondern mit Witz.
Ja, das ist auch eine sehr alte Diskussion, finde ich. Müssen wir auch nicht anschneiden, müssen wir wirklich nicht.
Ich fand Burger-Ding aber super interessant, als ich es gelesen habe, weil ich... Also das Ding ist ja sowieso, egal in welches vegetarische oder vegane Restaurant du gehst, und es gibt ja hier ein paar in der Nähe, du hast immer irgendwas, wo dann steht vegetarischer Haggis oder einfach ein Fleischgericht, das die Leute lieben und dann halt vegan oder vegetarisch davor. Also die Leute brauchen so immer so ein bisschen die Analogie zu dem, was sie gegessen haben, bevor sie aufgehört haben.
Ich glaube, das ist auch einfach ein Stück weit eine Bestätigung für die Leute. Also, dass sich viele Leute...
Das ist einfach, nicht einfach irgendwas ist, sondern...
Nee, im Sinne von, dass es immer noch normal ist, was sie machen, auf so einer rein psychologischen Ebene. Dass es halt absolut okay und vertretbar ist, wenn man Chili con Carne isst, wenn Tofu drin ist, weil es halt irgendwo was noch Normales ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich in die Betrachtung reingeht, wenn Leute ihre Karten irgendwie konstruieren. Aber ich glaube schon, dass das durchaus Teil ist.
Außerdem bietet es ja nach wie vor eine unglaubliche Vielfalt, wenn du nicht einfach bloß halt das Stück Tofu dazu liegen hast oder Fleischersatz, wie auch immer, in welcher Form auch immer, sondern nach wie vor eine gewisse Palette an Gerichten bieten kannst, ist auch viel angenehmer, als wenn du sagst, okay, es gibt Tofu mit
irgendwas.
Ja.
Und das ist dann was, ja.
Ich kenne mich leider nicht genug aus, denn ich esse auch Fleisch.
Das kann ich nachvollziehen. Ich fand es halt als Nicht-Fleischesser cool auf der einen Seite irgendwie, weil so dieses Hauptargument ist ja im Grunde genommen, das Fleisch ist irgendwie nicht rein und die Haltungs- oder die Tierhaltungsverhältnisse sind unter aller Sau. Deswegen ist es schon eine Alternative, aber ich finde es super creepy, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so der erste Kritikpunkt war, glaube ich, irgendwie, dass sie den Geschmack nicht richtig hinbekommen, weil es eben doch nur in der Petrischale genährt wird. Und
das Problem ist, dass es kein tierisches Fett da drin gibt.
Ja.
Und Fett ist ja nach wie vor Geschmacksträger.
Ja.
Und ich glaube, das haben auch viele bemängelt. Also, oder ich glaube, fast alle Testesser von 4 Testessern oder 3 oder 5.
Ja. Frag mich nicht. Aber dann ist es ja im Grunde genommen nur so ein Retortenessen, weil das ist ja dann auch nicht wirklich Fleisch. Es ist ja einfach nur was, was wie. Das ist ja im Grunde genommen wie Tofu. Es ist was, was wie Fleisch aussieht und vielleicht so dieselbe Konsistenz hat, aber es ist halt geschmacklich überhaupt nicht gleichzusetzen.
Biologisch gesehen ist es halt Fleisch.
Ja. Also ja, aber halt nur nach Definition.
Erzähl doch mal nochmal genau, was es mit dem künstlichen Burger auf sich hat.
Für die Leute, die das in diesem wunderschönen Sommerloch nicht mitbekommen haben, ja. Okay, also. Leute sind auf die Idee gekommen, dass es durchaus sinnvoll wäre, eben nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Beziehungsweise eigentlich nicht mehr so viele Kühe zu züchten und die Umwelt noch weiter zu belasten. Und dachten sich dann, dass es eine clevere Idee wäre, einen künstlichen Burger herzustellen. Was dabei passiert ist, zitiert mich nicht, bitte, ist, dass Muskelzellen gezüchtet werden, irgendwie aus Stammzellen vom Rind. Und die werden in verschiedenen, also davon werden verschiedene Lagen gezüchtet und die werden letztendlich übereinander gelegt. Und man braucht halt sehr, sehr viele verschiedene Lagen, um so eine Art künstlichen Muskel herzustellen.
Ja.
Und der wurde dann, tja, in den Mixer gehauen wahrscheinlich. Also ich weiß auch nicht wirklich, wie das Ganze aussieht, aber das ist ein bisschen der Grundgedanke dahinter.
Ja.
Und letztendlich mussten dafür keinerlei Tiere leiden. Also es ist ja durchaus möglich, Stammzellen aus Tieren zu extrahieren, ohne sie dabei zu töten oder ohne sie dafür zu töten.
Klingt aber super aufwendig und auch
ist
relativ
es.
Teuer, oder?
350.000 Pfund oder Dollar hat allein dieser Burger gekostet.
Was, wirklich?
Ja.
Krass. Also ist es im Moment nicht eine wirkliche Alternative.
Ich denke, wie immer, wenn es in Massen hergestellt wird, wird es billiger.
Ich denke,
aber ich habe heute erst die Preise pro Tonne gelesen. Mhm. Ich habe sie vergessen. Aber es liegt auf jeden Fall noch über normalem Fleisch. Hm. Ich frage mich nicht, wie viel. Ich glaube, doppelt so teuer.
Ich denke, das waren ja quasi so Prototypen, die zur Verkostung angeboten wurden, ja. So wie ich das mitbekommen habe. Und einfach bevor die Technik weit genug ist, auch um das Ganze jetzt auf großer Palette quasi industriell herzustellen. Das ist wahrscheinlich der, also das ist natürlich eine coole News, wenn man das so reinbringt. Hey, er hat 350.000 Euro gekostet, aber da steckt ja auch noch das ganze Forschungsgeld.
350.000?
Ja, ja.
Ja. Achso, ich habe 53 verstanden. Entschuldigung.
Und da steckt ja halt auch noch das ganze Forschungsgeld quasi dahinter, was jetzt in die Entwicklung dieses Burgers, so wie er gerade sich uns darbietet, hineingeflossen ist.
Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass natürlich das Fleisch oder diese Fleischfasern, wenn sie aus dem Labor kommen, keinerlei Farbe haben. Und deswegen wird mit roten Beeten und Safran nachgefärbt sozusagen.
So ein bisschen wie die Milkshakes bei McDonald's.
Ja.
Die wurden ja mal eine Zeit lang ungefärbt angeboten und die sind ja alle braun normalerweise. Und dann wurde halt der Vanilleshake mal als brauner angeboten und irgendwie die Verkaufszahlen sind um 80% gesunken. Also haben sie sich dann wieder dafür entschieden, ihn weiß zu machen als kleine Side-Info.
Ja.
Gerne.
Technisch gesehen könnte man übrigens auch Pinguin-Burger herstellen. Nur mal so. Also man bräuchte ja rein theoretisch.
Ja,
man bräuchte ja bloß die Stammzellen von irgendeinem Tier.
Könntest du auch so einen Jurassic Park Burger eröffnen?
Ein Mammutburger.
Stammzellen aus Fossilien? Richtig krasse?
Ja. Ich glaube, theoretisch vielleicht schon. Aber wäre es nicht cool, einen echten Triceratops zu haben, statt einen Triceratops Burger?
Einen zu jagen und...
Aber was ich da halt ganz interessant finde, ist auch, dass ich eben die ganze moralische Frage, sollten wir Tiere töten, um ja selber essen zu können, nicht mehr stellt.
Ja.
Weil keine Tiere getötet werden. Wie siehst du das denn als Vegetarier?
Ich sehe das
als Experte für Vegetarismus.
Als Experte für Vegetarismus sehe ich das so, dass es halt der hauptausschlaggebende Punkt ist, warum das überhaupt interessant ist für mich. Auf der anderen Seite, ich gehöre nicht dazu, aber es wird auf jeden Fall wieder die Leute auf den Plan rufen, die sagen, hey, was ist eigentlich, was kann man sich erlauben und was nicht in unserem Zeitalter? Weil es gibt ja auch, ich denke, das wird einfach nochmal diese Diskussion um genmanipuliertes Essen sprengen. Und ich denke, es ist auch schwer nachzukontrollieren, was dann letzten Endes reinkommt. Und du weißt ja im Grunde genommen nicht, wenn es künstlich hergestellt ist, was du alles brauchst an Konservierungsmitteln etc., diese Konstruktion aufrechtzuerhalten, sodass sie auch länger haltbar ist. Gerade wenn das Ganze in Massenproduktion geht. Also würde ich ein bisschen davon absehen, zu behaupten, dass es eine gute oder gesunde Alternative zu irgendwas ist.
Vielleicht erstmal das kleinere Übel.
Ja, genau. Und muss es ganz ehrlich sein eigentlich? Also wenn ich mir alleine ansehe, wie viel Unsummen an Geld in sowas gesteckt werden. Und dann weißt du halt am Ende nicht, weil dieses Gespräch, das gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ja, dass du irgendwie Fleisch klonst. Das gibt es ja eigentlich schon seit Dolly geklont wurde. Ja. Dass die Leute gesagt haben, hey, wenn das geht, dann können wir ja auch quasi unseren kompletten Viehbestand klonen und müssen keine Tiere mehr leiden lassen oder klonen uns direkt das Fleisch quasi.
Ja, also wir klonen uns quasi kopflose Kühe.
Ja, ja, genau sowas. Möchte. Aber auf der anderen Seite ist das weniger creepy als
echte Kühe?
Dass die echte Kühe geboren werden und dann sterben?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, oder?
Der Kritikpunkt bleibt derselbe eigentlich.
Naja, nicht derselbe. Also es ist ja schon so, dass niemand zu Schaden kommt. Alle Kühe sind cool und so, aber dafür hast du dann halt, für mich ist es eklig irgendwie, der Gedanke, dass du quasi so einen Haufen Genmüll hast, der halt so aussieht wie das, was wir als Fleisch kennen, und das wird dir dann untergejubelt quasi mit diesem Etikett. Und dann fragt man sich so, hey, was ist denn, außerdem, wenn es schon quasi gezüchtet wird, dann weißt du überhaupt nicht mehr, was reinkommt. Hey, Johannes meldet sich.
Hallo. Johannes hat sich aus dem Schrank befreit. Ach, schön.
Paul hat aufgegeben, glaube ich. Er trägt es nicht mehr. du fragst, ob es creepy ist.
Ja.
Naja, gut, wenn du dir anschaust, wie Tiere aktuell gehalten werden, ist es die Frage, ob das sehr viel appetitlicher ist.
Überhaupt nicht, aber ja, es geht nicht darum, ob das eins mehr oder weniger ist, sondern ob nicht beide irgendwie auf ihre Art creepy sind.
Definitiv. Was ich noch sagen wollte,
ja,
was mir die ganze Zeit auf den Lippen brennt.
Oh.
Nee, ich übertreibe.
Mach dich frei.
Weil du den Preis angesprochen hast. Also es ist so, das habe ich auch gelesen, dass, glaube ich, es war, glaube ich, knapp doppelt so teuer, wenn sie es großindustriell herstellen wollen.
Okay.
Und wie normales Fleisch, meinst
du? Wie normales Fleisch. Ja. Und das große Problem an dem Fleischkonsum ist ja auch, dass Fleisch gerade so ein bisschen immer mehr zum Unterschichtenessen abkommt.
Mhm.
So, also, und damit löst du dieses Problem ja nicht.
Ja.
Also die Masse wird immer noch quasi irgendwie ihr Also mal angenommen, wir kommen jetzt an diesen Schritt, dass man es industriell herstellen könnte, das wäre immer noch teurer. Mhm. Dann würde die Masse quasi immer noch ihre tote Kuh essen in der Massentierhaltung. Und die Leute mit die sich selbst bezeichnete intellektuelle Oberschicht könnte sich quasi entspannt zurücklehnen und könnte sich das teure künstlich hergestellte Fleisch geben. Was ja, also das ist auch so ein bisschen nur so ein.
Aber
es könnte zu so einem Gewissenssegen verkommen, weißt du? Dass man sagt, ja, so, naja, ich esse ja nur, so ein bisschen wie, ich esse ja nur Biofleisch.
Mhm.
Ja, also ich bin ja auch selbst einer, der dann relativ viel gern Bio kauft und das irgendwie auch dann sagt, ich esse ja auch selbst Fleisch. Ich sag so, ja, aber wenn die Kuh glücklich war, dann ist es ja okay, quasi. Ja?
Als ob das Bio-Etikett das noch garantiert.
Ja, ja, genau. Aber das große Problem ist halt, dass einfach die Unterschicht, um es mal ganz böse zu sagen, einfach sich vom Fleischkonsum irgendwie nähert.
Aber wenn du irgendwie dich Gordon Ramsay näherst, sorry, ich habe nicht gegähnt.
Das war nicht so langweilig.
Nee, es war nicht so langweilig, aber wenn du zum Beispiel dich Gordon Ramsay näherst und sagst, hey, was ist das Geilste für die Oberschicht, dann wird er dir irgendwie so ein Beef Wellington hinhauen,
das ist mit dem
Preis von 8000 Euro und sagen,
klar,
hier,
klar,
jetzt bist du einer von uns.
Absolut.
Also wie kommst du auf diesen Trichter, dass das Fleisch als Unter...
Ja, es ist so. Also es ist so, dass quasi Statistiken, amerikanische Forscher haben festgestellt.
Ja,
nee, also dass quasi der Fleischkonsum quasi in der intellektuellen, in der bildungsfernen Unterschicht viel höher ist als in der bildungsnahen Schicht.
Ja.
Das ist ja auch, also das kann man ja einfach ganz klar beobachten.
Und dann aber auch nicht in Form von Steaks oder nicht, sondern abgepackter Wurst.
Genau,
ja,
der
Kram.
Wurst.
Ach so, das
genau,
meinst
genau.
Du, ja, okay.
Und noch ein ganz, ganz interessanter Punkt, den ich auch witzig fand, ist, jetzt, ich habe es nicht recherchiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sergey Bin, der einer der Gründer von Google, unter anderem Hauptinvestor von diesem Fleischkonsum, Fleischherstell, künstlich Herstell-Ding war, ist immer noch.
Ah, okay.
Genau.
Aber denkt ihr nicht, das ist auch nur so eine Phase? Also, dass gerade alle auf dem Vegetarismus- und Veganer-Trip sind? Also, alle Leute, die zum Beispiel nach Berlin kommen und nicht aus Berlin sind, denen fällt sofort auf, wenn sie mit einer größeren Gruppe von Menschen unterwegs sind. 80% von denen sind Vegetarier oder Veganer. Dann so, ja, in Berlin sind ja alle Vegetarier und Veganer. Und das hat, sie haben recht, weil es ist einfach so. Und das ist eher so ein Trendding.
Kommt ja, ich glaube, es ist ja, das, ein bisschen so ein Filterblasending. Also ein bisschen so ein eben, wenn du halt hierher kommst und studierst, das ist halt ein bisschen schick in dieser Szene.
Ja, ja.
Und deswegen, also ich merke es bei meinen Arbeitskollegen, es gibt halt ganz klar Leute, die irgendwie sagen, sie essen ja Fleisch, aber der Großteil von den normalen, ganz normalen, einfachen, also einfach klingt immer so negativ, aber von den Leuten, die sich über sowas einfach nicht viel Gedanken machen, für die ist das nicht mal ein Thema. Es ist so, ja, ja, klar, esse ich Fleisch, ich mag meine Schnitzel ganz gern.
Ja.
So. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir hier jetzt gerade von Berlin reden.
Ja,
das und dass das, ich will nicht sagen Sonderfall ist, aber dass Berlin da schon eine spezielle Stellung einnimmt.
Ja,
ich meine,
ja,
es gibt so viele andere Kulturen einfach, oder fast alle anderen Kulturen.
Ja.
Es ist nicht so, dass in Amerika jetzt plötzlich alle Leute anfangen, Vegetarier zu sein. Also es gibt sie sicherlich, aber da ist das durchaus noch angebracht, einfach sein Barbecue durchzuziehen.
Ja, mit riesigen, ja, klar, nee.
Aber das sage ich auch. Und so weiter. Oder versuche einfach mal in Frankreich ein Essen ohne Fleisch zu finden.
Ja, eben, aber das sage ich ja auch. Das ist gerade so Berlin-spezifisch, dass hier alle sich in diese Richtung orientieren. Und das meine ich auch wieder, sorry, ganz, ganz kurz, meine ich auch wieder mit Medien, Irreführung im Grunde genommen, weil dadurch wird es halt auch transportiert. Du bekommst halt irgendwie diesen Vibe, ey, Fleisch ist nicht cool. Und wenn du so die meisten Leute fragst, warum sie Vegetarier oder Veganer sind, dann bekommst du einfach keine differenzierte Antwort. Also entweder fangen sie direkt an, dich damit ernsthaft voll zu labern, wie geil sie sind dafür, dass sie es nicht tun. Oder du hast halt so, ja, die Tiere tun mir leid. Und dann hast du aber, hey, warum bist du dann nicht Veganer? Weil die Eier und der Käse und so, den du bekommst, die werden auch nicht so cool hergestellt. Oder die Sachen, die du ledermäßig von H&M bekommst.
Ich gebe dir recht halt so mit der Sache in Berlin und so und der Wahrnehmung. Ich denke aber nicht, dass es bloß wie so eine Art Trend ist, also so eine phasenweise Sache. Weil der Entschluss zu Vegetarismus oder halt zum Vegansein oder so kommt ja zumindest streckenweise auch aus einem Bewusstsein, was sich halt so mit Nahrungsmittelproblemen und so weltweit beschäftigt. Und ich glaube nicht, also gehe ich mal ziemlich davon aus, dass es bloß ein momentanes Problem ist und dass es in ein paar Jahren wieder cool ist. So.
Mhm.
Weil es ist ja schon eine dauerhafte Sache.
Der Welthunger?
Ja, ja. Naja, und auch die Art und Weise, wie halt mit Tierzucht und so umgegangen wird. Also die Umstände, aus denen das Bewusstsein darüber resultiert und aus denen man beschließt, okay, ich will jetzt mein Leben verbessern zum Allgemeinwohl. Und das ist ja keine momentane Sache, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon noch eine Weile anhält.
Ja,
aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass der Bevölkerungszuwachs abnimmt, sondern halt immer stetig steigt.
Ja.
Also dieses Nahrungsmittelproblem wird meiner Meinung nach noch eine Weile bleiben. Und wir müssen, wenn mich nicht alles täuscht, bis 2050 müssen wir doppelt so viel produzieren, wie wir jetzt produzieren.
Ich will es mal von der anderen Seite aufklären, weil ich habe neulich ein interessantes, da ging es um ein anderes Thema, aber das kann man, glaube ich, ganz gut darauf aufbauen. Wir haben so gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, ja, also der coole Manager von Hollywood sagt ja nicht mehr Probleme, weil Problem ist negativ konnotiert, man hat dann Herausforderungen, die man meistern muss.
Konnotiert ist dein Lieblingswort, oder?
Konnotiert habe ich gelernt jetzt. Nachgeschlagen irgendwie und weiß jetzt, wie es läuft. Also Lebensmittel ist so das eine, Energie ist so das andere.
Ja.
Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass das Wissenschaft, um es mal jetzt als einen Teilbereich unserer gesellschaftlichen Evolution und Weiterentwicklung bla bla irgendwie zu bezeichnen, uns da schon mittel- und langfristig Lösungen bieten kann. Das Problem ist bloß, wie wir jetzt gerade damit umgehen, dass es, weil wir sind gerade so an so einer Schneise, dass es kippt. Also das könnte quasi theoretisch, also das mal ganz brutal gesagt, wenn jeder drauf scheißen würde, dann kann es gut sein, dass in 10, 15, 20 Jahren einfach alle am Arsch sind.
Ja.
Und deswegen ist es gut, dass es quasi diese Bewegungen gibt und es kommt auch so von sich raus, weil es einfach die Argumente irgendwie schlüssig sind.
Mhm.
Ich fand, ich komme darauf, weil ich neulich einen Podcast gehört habe über da ging es um Raumfahrt und es ging speziell um den Weltraumaufzug.
Okay.
Also es gibt Pläne, Ideen, einen Aufzug zu bauen, der quasi in den Orbit, also in den nicht Orbit, in das was und wo die Satelliten sind, den geostationären Raum zu schicken. Und das Interessante daran wäre, dass du relativ günstig Gewicht nach oben bekommen könntest und damit könntest du dann, das klingt mega nach Science Fiction, aber du könntest quasi Weltraumkraftwerke in den Weltraum setzen und da die Sonnenenergie direkt abzwacken, könntest relativ extrem effizient Energie bringen und damit quasi eigentlich das Energieproblem lösen.
Okay.
Du musst es nur schaffen, bis dahin durchzuhalten, die Welt nicht kaputt zu machen.
Ach so.
Und das ist, glaube ich, genauso beim Fleisch, weißt du? Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass du vielleicht irgendwann mal auf so einen Knopf drückst und dann kommt so aus wie so Star Trek-mäßig, wird dann so dein Schnitzel hergebeamt und das ist dann auch echt Fleisch und es schmeckt genauso, aber dafür musst du kein Tier sterben und es ist alles gut und dabei kommt noch Feenstaub raus und alles sind glücklich. So, das wird aus Müll und radioaktivem Wasser irgendwie hergestellt und das ist nicht gesundheitsschädlich so. Du musst es nur schaffen, quasi als Gesellschaft so lange durchzuhalten, bis es da ist. Mhm. So, das ist.
Hast du da Zahlen? Also wann das geplant ist oder wann
das was angepeilt ist. Das Problem am Weltraumaufzug ist, um mal da konkret zu bleiben, ist natürlich noch komplett
utopisch.
Visionär. Ne, utopisch nicht. Das Problem ist, dass es physikalisch, mechanisch gerade nicht möglich ist, mit den aktuellen Werkstoffen, die wir haben, so einen Aufzug zu bauen.
Ja.
So, also es wäre einfach physikalisch nicht möglich. Die Idee ist schon ziemlich alt. Jetzt wurde aber, das ist glaube ich auch bis durch die Medien gegangen, ich bin kein Chemiker oder Physiker, aber es wurde so eine Art Kohlenstoff entwickelt, der in so kleinen Mini-Mikro-Röhrchen ist und genau diese Eigenschaften bringt, um sowas machen zu können.
Ja.
Aktuell wird es aber eher für Elektronik angedacht. Und die arbeiten gerade daran, also es gab irgendwie japanische Forscher, was weiß ich, die es geschafft haben, irgendwie, ich glaube, 2-3 Zentimeter davon herzustellen.
Mhm.
So, aktuell ist es nicht möglich, mehr herzustellen. Aber wenn man in dieser Richtung weiter forscht, dann wäre es theoretisch möglich. Du brauchst, ich weiß die Zahl sogar noch, bis zu dem geostationären Raum sind 36.000 Kilometer ungefähr.
Das, ja.
An dem Punkt ist quasi, hebt sich die Erdanziehungskraft und wenn du da quasi im Kreis rennst, diese Kraft, die dich wegzieht,
also Zentrifugalkraft.
Zentrifugalkraft, genau die hebt sich da auf und an dem Punkt musst du das quasi bauen. Du müsstest ein Seil, ein Kabel bauen, was ungefähr 100.000 Kilometer lang ist, was ein Drittel zum Mond ist.
Okay.
Aber du könntest damit so coolen Scheiß machen, wie zum Beispiel wenn du sowas hättest, könntest du sowas auch auf dem Mond bauen.
Mhm.
Und dann könntest du nur mit der Erddrehung oder der Mondrotation könntest du genug Energie aufwenden, um ein Objekt zum Beispiel zum Saturn zu schicken.
Heftig.
Ohne dass du, also brauchst natürlich dann noch irgendwie Energie, um das dann irgendwie abzubremsen,
ja,
und irgendwie zu steuern, aber tendenziell, und damit könntest du ganz einfach die physikalische Kraft der Erde nutzen.
Okay.
Und wenn du über solche Sachen mal ernsthaft nachdenkst, und mal jetzt mal davon ausgehst, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden, aber wenn du so in diesem Buch kommst, dann ist Energie, was aktuell irgendwie so Atomkraft, wir hatten es vorhin irgendwie so, unser größtes Problem ist, an dem Punkt nicht mehr so mega das Problem. Und dann hast du auf einmal das Problem gelöst. Ja? Du musst es nur schaffen, bis dahin durchzuhalten.
Ja. So, ja. Aber das wird schwer, weil es ist auch eine gute Überleitung.
Oh, jetzt kommt's. Aber ich wollte tatsächlich das mal kurz ergänzen.
Ja.
Also Anfang 2004 gab es halt Wissenschaftler an der University of Cambridge, die es geschafft haben, einen 100 Meter langen Faden eben aus diesen Kohlenstoff-Nanoröhrchen herzustellen.
Mhm.
Und um mal bei den lustigen Zahlen zu bleiben, haben diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen eine 100 mal so hohe Zugkraft sozusagen oder Zugfähigkeit, Dehnfähigkeit wie Stahl.
Ja.
Das heißt also, sie sind 100 mal so flexibel, würde ich jetzt mal formulieren. Oder so, also zugkräftig.
Ja.
Aber Kohlenstoff-Nanoröhrchen können bisher nur in sehr begrenzter Zahl hergestellt werden.
Exakt.
Und sind dementsprechend sehr, sehr teuer.
Mhm.
Und wo kommt das ganze Geld her?
Ja, dann müsstest du eigentlich, und jetzt wird wieder politisch, eigentlich müsstest du quasi so einen John F. Kennedy pullen. Ja, also eigentlich braucht man einen Kalten Krieg. Naja, es ist ja im Endeffekt sowas. Schon, also du brauchst quasi so diese Vision, diese gesellschaftliche Vision zu sagen, es ist uns scheißegal, wir kriegen das irgendwie hin.
Ja,
so.
Ja.
Und wie gesagt, die Mondlandung ist ja so der Klassiker, so, das ist irgendwie, es hat weniger Technik gehabt als das iPhone und war eigentlich auch eine Todesmission. Also es war so im Nachhinein war so klar, okay, wenn wir das heute nochmal machen würden mit der Technik, wir wissen nicht, ob es klappt. So.
Ja, ja.
Und aber sie haben es irgendwie hinbekommen und sowas müsste man quasi gestemmen und dann müssen wir also doch Weltfrieden haben oder halt doch den Chinesen als Todfeind ansehen
wir können gegen den aufrüsten. Da Obama jetzt ja schon seinen Russlandbesuch abgesagt hat, kommt vielleicht der heiß ersehnte
Kalte. Aber hat er gar nicht, oder? Also er fährt auf den, also er hat den Putin-Besuch abgesagt, aber er fährt auf den G20-Gipfel.
Da fährt er natürlich hin, klar. Das ist ja so, als würdest du zu einer Party gehen von all deinen Freunden und dann absagen, weil du dich mit einem gerade nicht gut verstehst.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so, das ist auch so ein bisschen Propaganda irgendwie. Ich glaube, die Amis Ja, natürlich ist es auch so ein bisschen irgendwie, die finden es auch ganz gut. Also der Russe als Feind ist, glaube ich, noch sehr stark tief, ist noch tief drin.
Das ist halt geiler, als sich die ganze Zeit mit Fragen rumgeschlagen zu müssen, warum alle ausspioniert werden. Ich habe übrigens letztens gelesen, da kannst du mir vielleicht mehr zu sagen, als
das
technikversierteste von uns dreien.
Eigentlich nicht.
Ich habe gelesen, dass alle Smartphones mit Android-Betriebssystemen vom FBI abgehört werden können, indem einfach das Mikrofon angeschaltet wird, wann immer es dem beliebt.
Naja, also das die große Frage ist, also die Frage ist, es kommt jetzt darauf an, was du willst. Willst du wissen, ob es technisch möglich ist, oder willst du wissen, ob es
ob es technisch möglich
ist? Technisch möglich ist es, jedes Telefon immer grundsätzlich abzuhören.
Okay.
Es ist auch technisch möglich, zum Beispiel, also deswegen ist so, ist zum Beispiel auch technisch möglich, rauszufinden, was du tippst, also wo du auf deinen Touchscreen gehst, und dementsprechend kannst du auch einfach abhören, was du hörst, was du schreibst, egal ob die App, die du benutzt, und der Kommunikationsweg hundertmal verschlüsselt ist und kein Mensch irgendwas davon weiß und es unknackbar ist, sobald du ja eintippst, also sobald du an der Schnittstelle abhörst, ist es kein Problem. Und dieser ganze NSA-Skandal, da wurden ja auch immer wieder Themen aufgegriffen Beispiele genannt, dass einfach die Geheimdienste in Amerika und die Geheimnetze weltweit einfach die Unternehmen zwingen, Schnittstellen zur Verfügung zu stellen.
Okay.
Wie weit die Schnittstellen gehen, ist halt bei weitem noch nicht klar, aber es wird halt gefühlt wöchentlich klarer. Und ich bin ja so ein bisschen in dieser ganzen Techie-Szene drin, auch wenn ich mich dann nur als Beobachter und Laie ansehe. Dass es die Möglichkeit gibt, ist nichts Neues.
Nee, Quatsch.
Das ist nichts Neues. Das Interessante ist bloß, dass wir jetzt wissen, also wir haben es geahnt so ungefähr.
Und jetzt haben wir den Beweis.
Jetzt wissen wir, dass solche Sachen passieren. Ja. Und wenn dir sowas wie hier, also Prism ist ja alles nur Kindergarten eigentlich. Ja. Wenn dir dieses hier, das
heißt
ist ja Key X-Core,
heißt es? X-Key-Score.
X-Key-Score, was ja im Endeffekt eine, also von sich behauptet, dass es live sich in so ziemlich jeden Account der so irgendwie relevant ist, nicht mal einhacken, sondern einfach einloggen kann und zuschauen kann, was du bei Facebook schreibst. Also unsere Weed-Konversation sollten wir vielleicht künftig nicht mehr.
Ja, lass es uns doch über den Podcast machen.
Weil den müssen Sie sich ja tatsächlich anhören. Das ist so ein bisschen so.
Ja, das ist ja das, was immer gesagt wurde, dass die Programme, also zumindest das, was ganz am Anfang, wo Snowden rauskam, vor 2-3 Monaten, oder wie lange ist das schon her, mein Gott? Mhm. 2 Monate.
Ungefähr, ja.
Das ist das Einzige, was tatsächlich aufgezeichnet wird, die Metadaten sind. Also sprich, wer spricht mit wem und wann und also
das war das
so
Erste. Das war das Erste.
Ja,
das
ganz genau.
Prism-Ding, genau.
Ganz genau. Und dann kam ja nach und nach so alles. Ja.
Genau, die Engländer zapfen direkt am Kabel an, was ein bisschen praktischer ist.
Also mit Tempora.
Genau, da gehen quasi die großen Kabel gehen ins Meer, und da haben die so Geräte gebaut, die quasi einmal den kompletten Traffic, der durch dieses Glaskabel durchgeht, irgendwie einmal wegspiegelt.
Du meinst dieses 20.000 Meter Kabel?
Dieses riesige Glasfaserkabel.
Also Dave immer schwelgt von dieser einen Dokumentation, die er in seinem Leben angeschaut hat. Ich kann über ihn lästern, weil er das eh nicht anhört. Ich
habe super viele Weed-Dokumentationen gesehen.
Nee, ist ja wirklich eine schöne Dokumentation, ich habe ihn ja auch schon angeschaut. Und genau, das machen die Ding, und dieses Key X-Score ist ja so dieses, der Snowden hat so schön plakativ populär gesagt, er könnte auch Barack Obama abhören, wenn er eine E-Mail-Adresse von ihm kennen würde. So.
Mhm.
Und das halt irgendwie sagt schon mal so alles eigentlich, ne?
Vor allem muss man ja auch bedenken.
boy@gmx.net.
Vor allem muss man ja auch bedenken, dass momentan gerade etwa ein Viertel von dem, was Snowden quasi abgefangen hat, bisher veröffentlicht wurde. Mhm, also sprich, da gibt's irgendwo noch wahrscheinlich mehrere Saves und Rechner, wo noch dreimal so viel.
Ja.
Und dass der Typ halt einfach mal so, dass das natürlich dieser Guardian-Journalist und er sich da einfach extrem klug verhalten und ganz viel von den WikiLeaks-Problemen und Problemchen irgendwie gelernt haben, merkt man halt an solchen Sachen, weil das ist ja so der Klassiker, du veröffentlichst ein bisschen, dann tun erstmal alle dementieren, sagen so, nee. Und dann so, ja, also es ist schon so ein bisschen so, aber das und das können wir wirklich nicht. Mhm. Und dann kommst du einfach im nächsten, sagst du, doch, könnt ihr doch.
Ja.
So, und damit verstrickt man sich quasi mit Lügen. Deswegen
weiter in seinen Lügen
ist er der Klassiker.
Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Bargaining-Chip, dass sie nicht einfach sagen können, ja, jetzt wissen die Leute alles, was du weißt, jetzt können wir dich umbringen. Und
klar.
Keiner gibt aber da haben sie auch Vorkehrungen getroffen.
Ja,
also
ich weiß.
Gibt's ja, falls einer von beiden unter mysteriösen Umständen verstirbt,
ist ja auch
wie Robert Hastings.
der Unterschied zwischen ihm und Bradley Manning zum Beispiel. Bradley Manning hat versucht, anonym zu bleiben und wollte quasi nicht erkannt zu werden. Mhm. Edward Snowden hat sich von Anfang an quasi geoutet, weil er wusste, wenn ich mein Gesicht jetzt zeige, dann bin ich, also sie finden mich eh, dann bin ich quasi safer, theoretisch, als
weil die Leute kennen mich dann auch direkt.
Genau.
Ja, also ich meine, wenn er jetzt stirbt plötzlich, dann weiß jeder, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, klar.
Und wahrscheinlich würden ja dann die Sachen trotzdem geleakt werden, so ist es ja nicht.
Das Schönste ist ja, um nochmal wieder auf Russland zu kommen, wo man ihn ja, also was heißt nicht Props, Props ist das falsche Wort, glaube ich. Russland sollte man nicht so viel Props geben, aber eigentlich ist es das Problem der Amerikaner, dadurch, dass die Todesstrafe in Amerika noch existiert, hat die Argumentation der Russen gegriffen, zu sagen, wir können ihn nicht ausliefern, weil wir niemanden ausliefern, dem die Todesstrafe droht.
Ja.
Also nur dadurch, dass die existiert, war er safer, ja genau, und konnte jetzt irgendwie, und wo er jetzt hingeht, jetzt sitzt er erstmal ein Jahr in Russland, wahrscheinlich zwei, man kann es auf 2 Jahre verlängern, und da hängt er jetzt irgendwie ab, und wenn er Glück hat, schafft er es irgendwie irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen nicht so hardcore depressiv vielleicht.
Vielleicht kann er mit Julian Assange im Ecuador abhängen.
Aber der sitzt in London.
Der sitzt in der Botschaft.
Der sitzt schon immer in der ecuadorianischen Botschaft.
Ah ja, genau.
Ich hatte zweimal behauptet, dass er da sitzt und dass ich der Meinung bin, dass er wirklich nicht raus, also ich war so die Meinung so, ja, der sitzt da, aber der kann bestimmt raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich da ein Polizist vor der Tür steht und drauf wartet, dass er kommt, das kann mir ja keiner erzählen. So.
Aber es ist so, oder?
Aber es ist so. Das ist genau so. Ja. Und immer die Kosten veröffentlicht, wie viel Millionen Pfund da drauf gehen, dass die ein Jahr lang vor seiner Tür gewartet haben, um rauskommt.
Das ist aber auch als Polizist nicht der beste Job.
Oder extrem chilliger, weil du weißt, dass er auch nicht rauskommt.
So. Das heißt, was wäre eigentlich, wenn er irgendwie krank oder so wird, so dass er ins Krankenhaus müsste?
Ja, dann kannst du einen Arzt vielleicht holen noch.
Okay.
Aber das stimmt.
Aber sobald er raus kann, also wenn er jetzt zum Beispiel auf
uns krank ist. Ist er unter britischem Recht und dann wird er abgeschoben.
Heftig.
Ja, wenn sie ihn packen und nach Schweden schicken. Und Schweden ist ja auch so ein bisschen irgendwie, die schwedische Bevölkerung ist ja auch sehr stark hier irgendwie Netpolitik und Pirate und irgendwie hier und Wikileaks auch ganz cool und so. Und da gibt es auch viele, die damals gesagt haben so, jetzt entspann dich mal. Also sich so fast schon verraten gefühlt haben von Julian Assange, dass er so eine Panik hat. Aber ich kann es bei seiner Situation auch ein bisschen nachvollziehen, weil er halt einfach wirklich Angst hat, dass ihm ganz, ganz böse Dinge in Amerika passieren. Ja, ob die ihn jetzt umbringen, ist eine andere Frage, aber dass ihm einfach richtig böse Dinge passieren.
Guantanamo und so.
Zum Beispiel.
Außerdem saß er schon irgendwie 6 Jahre oder so im Knast. Da saß er nicht eine ziemlich lange Zeit im Knast.
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Die einzige
Aber er wurde auf jeden Fall verurteilt für so einen Hacking-Angriff.
Das kann sein, ja. Also die einzige Trivia, die ich weiß, oder die 2 Trivias, die ich wirklich von ihm weiß, ist, dass er A, wohl ein ganz, ganz schrecklicher Gast sein muss.
Ja.
Also es gibt so der Klassiker, dass er irgendwie in der Welt rumreist und dann immer auf irgendwelchen Konferenzen abhängt und dann gibt es immer irgend so jemand so, ja, kannst du noch jemanden aufnehmen? Ja, hier und Julian, kann man mir auf der Couch pennen? Und das muss wohl ganz, ganz schrecklich sein. Da gibt es auch ein schönes YouTube-Video, wo einer so nachspielt, wie es war, eine Woche lang Julian Assange bei ihm.
Echt
jetzt? Ja, das ist super lustig. Ja. Und das Zweite, was ich weiß, ist, was auch so ein bisschen schön die Paranoia, die er hat, irgendwie klar darstellt.
Ja.
Er hat damals einen, also er ist ja Hacker irgendwie und er hat damals einen Verschlüsselungslogik gebaut, die nennt sich Rubber Stick. Und das Konzept ist, dass du quasi etwas verschlüsselst und es gibt 2 Passwörter, 2 Keys quasi, um es zu entschlüsseln. Wenn du den einen benutzt, siehst du tatsächlich, was verschlüsselt wird. Wenn du das zweite benutzt, siehst du Blob. Siehst du halt nix, siehst du irgendwie was Harmloses. Und das kannst du quasi benutzen, wenn jemand dich droht mit einem Rubberstick, also wenn jemand die Knarre an deinen Kopf hält und sagt, gib mir uns das Keyword, dann bringt der Schlüssel ja nichts, wenn du es gezwungen wirst, um dein Leben rauszugeben. Mhm. Und dann kannst du quasi den Faken geben und dann kommt quasi was Harmloses raus. Und wer sich auf so einer Ebene mit so einem Scheiß beschäftigt, und es war noch weit vor WikiLeaks,
das war
irgendwie in den 90ern oder so, daran erkennt man ja auch, dass der Typ einfach
das war früher schon so.
Tendenz paranoid ist, ne?
Er hat auch angeblich ständig seine SIM-Karten rausgetan und ständig gewechselt.
Okay.
Auch noch, wo er einfach nur Hacker war und die ganze Welt noch nicht von ihm gehört hat. Mhm. Und ich glaube, er hat damals schon, also was heißt diesen Wunsch gehegt? Das würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall schon so in dieser Parallelwelt gewohnt, dass er der große Hacker ist und alle Leute hinter ihm her sind. Also ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie.
Irgendwann wird die ganze Welt hinter mir her sein, Mama.
Das ist nur, weil er Kaugummi geklaut hat im Kiosk wahrscheinlich.
Das ist so ein bisschen 12. Dieser Rockstar-Effekt, den man ihm gern zurechnet. Ne?
Ja,
dass er so dieser Held geworden ist und sich auch in dieser Rolle relativ wohl fühlt, so scheint es zumindest. Mhm. Ja? Was man ja von Snowden nicht sagen kann. Gut, Snowden ist halt auch nicht in der Öffentlichkeit.
Aber Snowden hat ja auch gar nicht, also Julian Assange war ja eine Zeit lang der krasse Macker einfach. Mhm. Und wurde, den hat man ja mehr als Geschäftsmann gehandelt oder kam mir zumindest so vor als der Whistleblower, der eigentlich ist, oder der Kopf dieses Whistleblowing-Unternehmens. Mhm. Und das, den Eindruck hatte ich bei Snowden gar nicht. Der war halt, der hat es geleakt und dann war er auf der Flucht. Und mhm. dann wusste man, hat man irgendwie jede Woche um sein Leben gebankt und dann war irgendwie, oh, er war in Hongkong, aber wir finden ihn nicht mehr. Und alle waren schon quasi überzeugt, dass sie ihn jetzt endlich geschächtet haben. Und dann ist er doch wieder aufgetaucht. Und jetzt ist er...
Naja, er war schon immer irgendwie unterwegs, hat sich immer so grundsätzlich ein bisschen aus Ländern ferngehalten, die irgendwas mit Amerika zu tun haben.
Ja, ja.
Und dann kam mal dieser Vorfall, dass er irgendwie er hat wohl auch relativ, was ich schon wieder fast cool finde, einen relativ, passt auch zum Rockstar-Image, einen relativ einnehmenden Effekt auf Frauen. Und Achtung, jetzt wird's, Assange.
Okay,
Achtung,
weil
jetzt wird's tendenziell sexistisch, es tut mir jetzt schon leid, das ist nicht alles nur Klischee und es ist nur Witz.
Ja.
Deswegen ist er ja gerade in Exil, weil es Vergewaltigungsvorwürfe aus Schweden gegen ihn gibt. Und das Mädel, es gab irgendwie 2, 3, die sind bei 2, glaube ich, wieder fallen gelassen. Die eine hält irgendwie noch tapfer dran. Und in Schweden ist das Vergewaltigungsgesetz wohl mega strikt. Mhm. Also, jetzt lehne ich mich auch wieder aus dem Fenster, das tut mir jetzt schon leid. Aber was ich gehört habe, ist, wenn du einvernehmlichen Sex mit einer Frau hast und keinen Gummi benutzt und sie sagt dann im Nachhinein, ich hätte gerne einen Gummi benutzt, dann kann sie dich quasi schon wegen Vergewaltigung anzeigen.
Okay.
So, das war so das Bild, was mir genannt wurde. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, aber und er muss wohl auch, das Klischee sagt natürlich irgendwie, sie war ein bisschen verknallt in ihn, also wie Sexismus, irgendwie so, war sie ein bisschen verknallt in ihn und er hat sie ein bisschen scheiße behandelt irgendwie und dass es auch so Tendenz Rache war, irgendwie, weiß man nicht. Es ist ja nicht bewiesen. Es ist ja immer noch ein offenes Verfahren, wo keiner weiß, was er war. Wenn er es wirklich gemacht hat, ist er halt ein Hurensohn, ne? Mhm. Also, wer eine Frau vergewaltigt, gehört in den Knast. Ja, wie die NPD das sagt, gleich Kinderschänder an Pranger. Was ist denn eigentlich los hier?
Da sind ich und die NPD so, mit den kreuzten Fingern.
Ja, das hab ich wirklich jetzt Paul verdrängt und sitze jetzt da, ne?
Ja. Ja. Kannst du eigentlich mal wieder Paul reden lassen, denn wir kommen, glaube ich,
zum nächsten Thema.
Tschüss. Wollen wir nicht? Wir haben jetzt schon 1:20. Wir könnten auch einfach mit Was hört ihr gerade abschließen, wenn ihr möchtet, oder habt ihr noch irgendwas zu sagen, was super, super wichtig ist? Aber ich denke, wir haben alle wichtigen
noch so
Themen.
Viel, aber ja.
Also die Themen, die wir angesprochen hatten vor der Serie, sind eigentlich durch, oder nicht?
Ja, im Endeffekt schon. Ja. Schön, dass du auch die Moderationsrolle wieder übernommen hast.
An dich
gerissen.
Ey, ganz ehrlich, bevor wir jetzt...
Ich hab's versucht.
Waren jetzt so schön bei diesem Thema, dachte ich.
Ja.
Dass ich mir so dachte, bevor wir jetzt irgendwie 20 Minuten uns so Hogwarts anschweigen zu irgendwelchen random Themen, könnten wir auch noch ein Thema uns picken, zu dem wir alle was zu sagen haben. Und dann haben wir eine ganz runde 10-2-4-Folge von 1,5 Stunden.
Ja, das stimmt.
Das ist
gut gedacht.
Danke.
Wirklich.
Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst.
Ich weiß.
Und Paul ist wieder im Spiel.
Back in the game.
Was hört ihr denn? Ja, was hattest du vorgeschlagen? Was wir hören gerade?
Was hört ihr denn gerade?
Dich reden.
Nee, ich meinte musikmäßig.
Ja, schon klar.
Zu was weinst du dir denn nachts die Augen aus, Chriso?
Zu dem letzten Podcast von uns. Hauptsächlich.
Nee, es muss schon eine Band sein. Es muss schon ein bisschen kreativen Anspruch haben.
Ja, okay. Also Paul weiß es, ich hatte ja immer ein leichtes Fable für Kings of Leon. Da gehen nicht viele Leute d'accord mit, weiß ich.
Ja.
Aufgrund von...
Du ätzt schon richtig an, also...
Ja, die haben sich ausverkauft, Stadionrock und so weiter.
Ja.
Ja, und jetzt...
Sind die nicht auch schon, die waren doch vor 6 Jahren oder so cool, oder?
Ja, ich weiß, ich hänge ein bisschen hinter der Zeit.
Haben die ein neues Album?
Ja, es kommt tatsächlich im September. Und ich habe die ersten 3 Lieder gehört und es wurde im Vorfeld immer viel spekuliert darüber. Okay. Und natürlich auch die Eigenaussagen der Band. Ja, wir klingen jetzt wieder so wie früher. Und wir sind jetzt wieder...
Real.
Bad Kids, Long Hair, Bad Mustaches und a lot of Cocaine.
Okay. So.
Ja, nee. Nach den ersten 3 Liedern, nein, irgendwie nicht.
Was nicht?
Nein, also überhaupt nicht. Es ist halt wie immer super überproduziert.
Also freust du dich jetzt auf das Album oder nicht?
Ja, so? Weil ich noch nicht alle Lieder gehört habe.
Ah, okay.
Aber so die ich gehört habe, sage ich so, okay, kann man sich anhören. Wahrscheinlich werde ich es mir auch 3-4 Wochen lang anhören und dann wird es irgendwo wieder verstauben.
Bei dem ersten Song hatte ich aber schon das Gefühl, dass du es ganz schön feierst.
Ja, das war die erste Euphorie, um ehrlich zu sein.
Okay.
Es hat sich wirklich schnell es ist abgestumpft.
Dann hat er schnell eine warme Milch getrunken und war wieder auf normale.
Ja, und dann war ich wieder nüchtern.
Ja.
Ja. Ja, und das zweite ist, was jetzt rauskam, das heißt Wait for Me. Auch schon ein bisschen abgegriffen, der Titel. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es hat so eine negative Konnotation, wenn ich so darüber nachdenke.
Ja. Und sie arbeiten mittlerweile mit Hall. Ne? Also es gibt diese eine Szene, wo sie sagen, wait for me, und du hast dann im Hintergrund, wait for me.
Oh.
Also nagel mich nicht drauf fest, das kann auch tatsächlich ein anderer Songtext sein, aber so das Prinzip bleibt dasselbe.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und ja, deswegen ist das auch nicht was ich gerade wirklich höre, aber ich habe halt reingehört und ich glaube nicht, dass es jetzt die größte Enttäuschung der Welt wird.
Okay. Aber es wird auch
ein
Klassiker.
Ja, meine Vorfreude ist gedämpft.
Okay.
So viel zu mir.
So viel zu dir.
Paul.
Also ich weiß nicht, ob das jemandem was bringt, aber vor kurzem kam das neue August Burns Red Album raus. Das ist eine christliche Metalcore-Band. Ich bin nicht christlich, aber ich feiere die ziemlich. Und kann das neue Album auch nur empfehlen.
Christentum!
Und was ich zurzeit noch am regelmäßigsten höre, weil die Frage ist an sich ja ein bisschen komisch, weil man hört ja jeden Tag sehr viel Musik wahrscheinlich.
Mhm.
Letztes Jahr hat die Band Between the Buried and Me zwei Alben in Kombination rausgebracht, Parallax 1 und Parallax 2. Und das ist in meinen Augen das beste Album der Welt. Zumindest Parallax 2.
Das ist ein bold Statement. Könntest du irgendwie das untermauern mit Argumenten?
Hört es euch einfach an. Ich suchte es richtig.
Okay, also suchtest du es, seit es rausgekommen ist? Oder beide, seit sie rausgekommen?
Nee, ich hab die beiden Alben zum Weihnachten letzten Jahres bekommen, glaube ich.
Okay.
Und seitdem
christlicher
so.
Metalcore für christliches Weihnachten?
Nee. Between the Buried and Me sind nicht christlich.
Achso, okay.
Das war die andere Band.
Ah, okay.
Die machen halt so ziemlich abgefahrenen Mathcore, aber auch auf einer ziemlich, finde ich, ziemlich guten künstlerischen Ebene, und es klingt sehr erwachsen und ausgereift, und wie gesagt, ich feiere das voll. Also
okay, dann werde ich da reinhören, wenn du das sagst.
Welches? Ich hatte auch mal bei Dave, da saßen wir alle bei Dave rum, da habe ich dir mal
ein Video gezeigt. Ja, da hast du dir das eine Video angemacht. Ich kann mich erinnern, ja.
Was halt schon ziemlich abgespaced war.
Das klang auf jeden Fall sehr krass produziert. Ja. Also vielleicht muss man es irgendwie dann auch im Kontext hören.
Ach, und da vielleicht noch eine Sache. Ich habe vor kurzem von einem Kumpel die Empfehlung bekommen für Carnivore. Carnivore machen so Progressive Rock Metal. Mhm. Klingt ein bisschen nach Tool, aber in meinen Augen fast ein bisschen besser sogar als Tool. Auch ziemlich heftige Alben. Die haben jetzt auch dieses Jahr eins gebracht und haben jetzt insgesamt 3. Und flasht mich auch sehr, kann ich nur empfehlen.
Okay. Dann bin ich dran, ne?
Dann bist du dran, ne?
Ja, Christo ist jetzt natürlich scheiße gegangen.
Ihn interessiert nicht, was du zu sagen hast.
Er hasst mich. Warte, ich warte kurz, dass Christo zurückkommt. Damit er mir vielleicht auch bei dem zuhören kann, was ich sage. Jetzt, nachdem er schon Paul hört, August Burns Red und Between the Buried and Me, Parallax 1 und 2, kann er sehr empfehlen.
Okay, cool.
Bestimmt nicht
Chris' Mucke. Nee, bestimmt überhaupt nicht.
Ja, hör lieber
Keks. Aber ich finde das cool, dass du das hörst.
Hör lieber Keks, hör von mir.
Und schiebt mal ein bisschen Fleetwood Mac nach.
Also. Schön abwertend.
Ich höre momentan eigentlich nur alten Kram, alles querbeet durch. Ich höre zurzeit viel Deathspell Omega. Das ist eine fucking Black Metal Band aus Frankreich, die aus einem Übergenie bestehen, der einfach perfektes Englisch redet und mit Wörtern um sich schmeißt, die du noch nie in deinem Leben gehört hast, selbst als Englischstudent. Die haben ein Album, das ist so ein bisschen prototypisch für diese Musikrichtung. Das höre ich in letzter Zeit recht oft. Ich höre wieder ein bisschen Kanye von Zeit zu Zeit. Aber ich warte ganz ehrlich, der August wird ein cooler Monat. Im August kommt das neue, das erste Earl Sweatshirt-Album, das sich hervorragend anhört. Da war kürzlich ein Snippet von einem von Pharrell produzierten Song namens Burgundy. Und der klingt einfach wie Gott. Und sowas bisher ausgekoppelt wurde. Es gab 2 Singles, irgendwie Chum und Hive. Klingen auch beide sehr cool, sehr unorthodox. Also so genau die Gegenrichtung zu Jay-Z's Album zumindest. Aber auch auf jeden Fall mehr im Hip-Hop-Bereich als Yeezus.
Ja.
Das war unorthodox war.
Hast du eigentlich von Jesus schon diese, was du erzählt hattest, dieses Album, wo halt ein paar Samples rausgenommen sind und so, also diese Rohfassung?
Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht. Das war ja so, dass Rick Rubin eingeladen wurde, ja, um dem Album so den letzten minimalistischen Schliff zu geben. Und dass diese, gab so eine Gegenüberstellung, dass in jedem Song halt ein paar Elemente rausgenommen wurden, aber das sind jetzt halt Studio-Sessions, die existieren jetzt nicht mehr in finaler Form. Ich habe nur gehört, dass es einen Unterschied zwischen dem Mixing und Mastering auf der CD-Version und der iTunes-Version geben soll. Okay. Und dass, glaube ich, die CD-Version noch ein bisschen heftiger klingt als die iTunes-Version. Also hatte ich mir mal überlegt, ob ich mir die irgendwie nochmal zu Gemüte führe. Dann kommt das Danny Brown-Album, nachdem ja Triple X ein richtig gutes Mixtape war, kommt das Album Old. Irgendwie am 23. oder 24. Das Sweatshirt-Album erscheint am 20. Dann hat Deltron 3030, das ein Nebenprojekt von Del the Funky Homo Sapiens ist, angekündigt, dass er sein zweites Album rausbringen wird. Auch im August, ich glaube am 8. Auf jeden Fall vor Earl. Und A$AP Ferg bringt am selben Tag mit Earl zusammen sein erstes Album raus. A$AP Ferg ist einer von den Goons aus A$AP Rockys Clique. Klingt auch ganz cool, aber er ist nicht so abgefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Earl Sweatshirt Album ist so am höchsten auf meiner Liste. Darauf freue ich mich halt extrem. Vor allem, weil du kennst ja nur zwei Lieder und den einen Track, der super klingt, gibt's irgendwie nur 37 Sekunden von. Also freue ich mich allein darauf, dass ich irgendwie in zwei Wochen diesen Song komplett hören kann. Der wird irgendwie auch nur 2:30 lang sein oder so.
Okay.
Ja.
Das war ein heftiger Monolog.
Ja. Danke. Danke. Ich bedanke mich heute nur.
Das war auch kein Kompliment gerade, weil ich weiß es nicht.
Ich fasse alles als fucking Kompliment auf.
Weil das Glas halb voll ist.
Richtig, also, genau das.
Es sei denn, es ist richtig voll. Was tendenziell besser ist.
Eigentlich schon. Finde ich. Aber wenn es nur halb voll ist, dann ist es halt halb voll und nicht halb leer.
Gut, okay, das war Zeit, das zu beenden.
Ja.
Ja, dann war es das auch mit 10-2-4.
Ja.
Folge 15. Wir üben noch, wir werden immer besser.
Und irgendwann
sind wir die Besten. Also in 1-2 Folgen, würde ich vermuten.
Ich denke auch. Gucken also auf jeden Fall besser als Dave und Johannes. Vor allem als Johannes.
Aber ich fand Johannes' Part heute ziemlich nett eigentlich.
Ja.
Wieder was gelernt über Weltraumfahrstühle und Koteletts.
Der Schein trügt, sobald wir uns aus der Tür.
Also es hat alles nicht gestimmt. Alles komplett ausgedacht.
Würde sich ein Pentagramm in den Bauch ritzen und sich dann kopfüber in den Türrahmen hängen und warten, bis wir das nächste Mal hier erscheinen. Deswegen war es ihm auch ein Anliegen, so viele Leute wie möglich für 10-2-4 zu rekrutieren, damit er nicht so lange hängen muss. Aber das ist nur eine Side-Note, so eine Side-Infos. Für euch Follower, euch 10-2-4-Ibers.
Okay, vertiefen wir das nicht. Ja, das machen wir jetzt vielleicht noch. Alles klar, Leute, dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft.
Ja.
Wir sind durch. Nach wie viel? Einer Stunde.
Einer Stunde und 30 Minuten und 51, 52, 53.
Okay, wir haben jetzt noch 7 Sekunden, um das tatsächlich punktgenau abzuschließen. Dankeschön. 57, bald gibt es was Neues. Ciao.
Ciao. Tötet eure
Peace.
Eltern.
Tötet eure Eltern.